Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohrenschmaus, zwei Stricherbanden aus.
Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Zwei Stricherpacken aus, der Jubiläumsfolge. Gegenüber sitzt der, mir gehen die Komplimente langsam aus, ich sage einfach großartige Olli Hilbring.
Ja, mir gegenüber der wunderbare Michael Holtschulte, 10. Folge, wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 3 schaffen, aber das ist ja auch noch kein großes Jubiläum. Deshalb feiern wir nicht wirklich, also nicht groß.
Wenn unsere Folgen kürzer wären, hätten wir vielleicht jetzt auch schon die 50.
Sendung. Ja, aber lass uns das heute probieren. Machen wir eine Punktlandung.
Also, 10. Folge. Wir haben etwas nicht zu feiern erstmal, muss man ja auch sagen. Der Vogel des Jahres wurde gewählt.
Ja.
Müssen wir leider Bezug drauf nehmen. Ich bin sehr enttäuscht.
Ja, ich auch. Also noch mehr als du vielleicht.
Guck mal, mit der großartigen Unterstützung von uns beiden und Felix Lobrecht bei meinem Vogel noch mit dabei,
ja,
haben wir es nicht geschafft, irgendwie einen unserer Vögel auf den ersten Platz zu platzieren.
Nein, und das ist sehr, sehr traurig, Deutschland. Der Braunvogel
Braunvogel, das ist der Höcke.
Ach, der Höcke ist der Braunvogel, genau. Und das Braunkehlchen ist Vogel des Jahres geworden.
Ja, auf dem 2. Platz der Neuntöter.
Ja.
Unterstützt von mir und Felix
Lobrecht. Ja, hattest den Namen jetzt schon dreimal genannt.
So eine massive,
ich glaube, er braucht unsere Power. Unterstützung nicht. Aber ja, das ist eine massive Podcast-Unterstützung und mit meiner kleinen, klitzekleinen Stimme ist das Teichhuhn immerhin auf Platz 3 gelandet.
Ja.
Von 5.
Aber worauf ich hinaus wollte, mit der medialen Unterstützung, also daran vorbeizuziehen, dann hat sich halt das Braunkehlchen den ersten Platz auch verdient und wir sagen als faire Nicht-Gewinner herzlichen Glückwunsch.
Absolut, ja. Herzlichen Glückwunsch an das Braunkehlchen. Ja, also ich bin mich interessiert, irgendwie, wer hat das Braunkehlchen gewählt oder hat das Braunkehlchen noch Unterstützung gehabt von draußen, die wir so nicht mitbekommen haben?
Tja, einfach mal schreiben. Wir sind ja auch eigentlich schon mittendrin in der Rubrik, was bisher geschah.
Was bisher geschah?
Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf eine unserer vorherigen Folgen. Wir hatten ja mit einer Stricherweisheit geendet, als es mir einmal nicht so gut ging. Wie war es? Im Falle eines Brechdurchfalls ist eine große Wanne alles, hatte ich damals gedichtet.
Ja, wie gesagt, ich unterstütze das nicht. Also diesen Callback jetzt.
Warum nicht?
Ja, weil ich es ekelhaft finde.
Naja, wir kommen dann auch nachher nochmal drauf. Jedenfalls, ich möchte Danke sagen an Andrea. Die hat aus diesem Spruch tatsächlich ein großartiges Kunstwerk geschaffen, was sie bei Instagram gepostet hat. Ich war echt beeindruckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein solcher Blödsinn irgendwie solche Folgen hat. Ich hatte das zugeschickt, Olli. Du hattest es auch gesehen, ne?
Ja, mir werden so viele Sachen zugeschickt jeden Tag. Was war? Ach, guck mal, da ist es nochmal. Das ist, also es ist eine Badewanne zu sehen und dann der Spruch, den ich jetzt nicht wiederholen will, ist da. Was ist das für eine Technik? Ist das in Fliesen geklebt oder?
Das ist eine große, große Frage, die ich irgendwie jetzt nicht durch eine schlechte Antwort schmälern möchte. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Also könnte auch eine Leinwand sein.
Ja,
es sieht so.
Andrea, melde dich mal, wie du das hergestellt hast.
Genau. Melde dich, wie du das, ob das so wirklich so Mosaikarbeit ist oder es erinnert so ein bisschen an Mondrian, glaube ich. Ne, hat so. Nee, das war der mit der Soße. Nein. Es gibt so einen schönen Cartoon. Entschuldige. Ein Mondrian-Gemälde kennst du, ne? Also ist ja ganz grafisch. Und dann gibt es eine Version, da ist der so drüber gekommen. Ne?
Da steht Schlendrian. Ist auch ein Bochumer Kollege, ne?
Ja, ein Bochumer Kollege. Mir ist der Name jetzt nicht präsent, aber.
Krawinkel,
ja. Das ist ein sehr schön. Also er ist mir, da seht ihr mal wieder, gute Cartoons bleiben so im Kopf, ne? Also man erinnert sich noch Jahre später.
Es müssten sogar 20 Jahre sein. Ich kann mich nämlich erinnern, dass als ich damals für Citycards noch direkt gearbeitet habe, wir das als Postkarte gedruckt haben.
Ja, super Ding.
Und das muss schon über 20 Jahre her sein. Ich weiß auch gar nicht, was der gute Thorsten Krawinkel inzwischen macht.
Ja. Man weiß.
Kann sich auch mal melden.
Toller Cartoon. Herzlichen Glückwunsch und danke, Andrea, für dieses tolle Kunstwerk. Melde dich, damit wir das auch nochmal hier thematisieren können.
Ach, jetzt willst du es doch nochmal thematisieren.
Naja, wenn Andrea sich die Mühe macht und schreibt, dann darf man ja wohl nochmal darauf Bezug nehmen.
Auf Brechdurchfall, genau. Ja. Apropos Brechdurchfall. Wir haben die Frankfurter Buchmesse hinter uns. Ich hatte dort auch ein Erlebnis, aber da
war ich später jetzt, ein. Das war aber das jetzt, hör doch das, mal auf mit diesen Geschichten.
Irgendwie. Das wollen die Leute aber hören.
Das wollen die Leute nicht hören. Doch. Nein. Die wollen hören, ich war auf der Frankfurt, ich war im Grunde 3 Tage dauerbesoffen. So, das wollen die Leute hören.
Ja, ich nicht. Dafür habe ich aber gekotzt. Ich habe euch alle mitgekotzt, obwohl ich nicht einen Schluck Alkohol getrunken habe. Das ist ja die Ironie an der ganzen Geschichte.
Mir ging es blendend.
Tja.
3 Tage lang.
Manche sagen so, manche so.
Naja, gut. Aber wir waren
auf der... Ich war ja live dabei. Ich habe da Fotos, mein Lieber.
Nein. Doch, du hast Fotos gemacht.
Ja, gut, dass wir einen Podcast haben, den man hören muss und ich die Fotos jetzt nicht zeigen kann, die ich von dir im besoffenen Kopf gemacht habe. Aber egal, wir sind mittendrin, Frankfurter Buchmesse. Wir wollten ja ein wenig Revue passieren lassen. Man könnte dieses Wochenende auch, wie wir wahrscheinlich auch die Folge nennen werden, Two and a Half Men oder Two and a Half Striche unterwegs on Tour. Und das war bei der Frankfurter Buchmesse. Two and a Half, deswegen, weil wir hatten ja Alex Marone mit dabei.
Alex Marone war dabei, und der Sänger, der uns auch dieses Intro hier für den Podcast eingesungen hat.
Das ist richtig. Ja, mit dem sind wir zusammen Freitag morgens losgefahren. Wir sind ökologisch wertvoll zu dritt in einem Auto gefahren.
Ja.
Haben dort auch sämtliche Wege zusammen erledigt. Leider, wie ich sagen muss. Dazu
bitte.
Nun ja, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch.
Ach so. Ja, gut, da bin ich als Außenstehender, habe ich euch ja nur beobachtet. Also ihr
du warst so genauso
langsam am Schlendern. Nein. Ich war immer exakt und pünktlich zu den verabredeten Zeiten in der Hotellobby.
Das muss ich
Stand zugeben. Und so, also das war jetzt nicht so. Ne?
Aber
also,
du hast dich dann auf dem Weg, hast du dich mitreißen lassen. Und dass diese Langsamkeit bist du mitgegangen, die mich schier wahnsinnig gemacht hat, weil ich schon drüber war bei manchen Terminen. Aber wir greifen jetzt vor, wir sind Freitag losgefahren. Ja, und es war die Buchmesse, wir hatten Signiertermine, wir hatten ja neue Bücher zu präsentieren bei Lappan im Karlsenbalach und haben uns da sehr drauf gefreut. Beziehungsweise muss ich für mich sprechen, habe mich sehr drauf gefreut. Das war jetzt die erste Messe seit langem. Es ist ja auch dort immer wie so ein Familientreffen. Gerade mit den Leuten, die man schon länger vom Verlag kennt, das ist ja weit mehr als eine geschäftliche Beziehung inzwischen, oder?
Ja, also intim würde ich nicht sagen, aber doch. Das ist das Ding, also die Buchmesse an sich ist mir vollkommen egal, aber die Leute nicht, die man da dort trifft, die ganzen Autoren und Zeichner, das ist der Grund, warum ich eigentlich dahin fahre. Man hat ja auch Rahmenprogramm, was über die Buchmesse hinausgeht, ja, wo man diese Menschen trifft, was auch ganz schön ist.
Ja,
also Rahmenprogramm meine ich jetzt, wenn man geht zusammen essen und trinken.
Ja, du hattest es ja schon erwähnt, dass du das ganze Wochenende sehr viel getrunken hast. Ja. Beeindruckend viel, finde ich. Nein, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, so schlimm war es nicht. Nein,
also ich wollte noch sagen, dass ich bin mehrfach getestet jetzt, bin negativ. Ja. Also ich habe einen Schnupfen mir mitgebracht von der Messe. Also nur ein Schnupfen, voll retro, weißt du? Also
ja, ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf, aber ich mache es einfach. Ich habe mir eine Magenverstimmung mitgebracht. Da komme ich aber gleich noch zu.
Der Herr Holschulde scheint einen sehr nervösen Magen zu haben vielleicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn man mit euch Auto fahren muss.
Ach Gott. Also du hast, ich will mir jetzt mal so, ne, also letzte Tag, also wir schleppen uns zum, also wir gehen, Alex und ich gehen ganz normal zum Auto. Michael schleppt sich zum Auto so ein bisschen wie in so einem Zombie-Film, kurz bevor man sich zum Zombie verwandelt. Also schweißgebadet, irgendwie mit so glasigen Augen und wir dachten schon, meine Güte, was ist mit ihm nicht in Ordnung? Und dann hast du dich ins Auto gelegt und hast im Grunde von Frankfurt bis Bochum gepennt. Du hast gar nichts mitbekommen. Du hast zum Beispiel unseren heißen Stopp an der Raststätte, an dieser Horror-Raststätte, hast du gar nicht mitbekommen.
Naja, ich müsste jetzt jemanden in die Pfanne hauen, weshalb ich, wenn ich jetzt sage, warum ich sofort geschlafen habe im Auto. Also erstmal, es ging mir natürlich nicht gut. Ich hatte mir den Wagen, nicht den Wagen, den Magen verstimmt.
Und ich hatte den Wagen verstimmt.
Ich musste den Sonntag wirklich sehr kämpfen. Und es war eine übermenschliche Leistung von mir, diesen Messetag noch zu überstehen. Also wir sind ja jetzt dann schon quasi in der Erzählung am Sonntag. Und wir mussten um 12 Uhr aus dem Hotel raus sein. Und du und ich, wir hatten ja um 15 Uhr erst unseren letzten Signiertermin bis 16 Uhr.
Ja, genau.
Ja, und wir sind halt mit Alex ja dann quasi quasi zu dritt gefahren. Das heißt, ich hatte gar keine andere Option, als durchzuhalten. Und ja, als ich dann aus der Messe rauskam und wir zum Auto sind, da war ich halt dementsprechend fertig. Und die Müdigkeit kam halt noch hinzu. Und da muss ich jetzt Alex in die Pfanne hauen. Der hat einfach, da ich ja ein Doppelzimmer mit ihm, als Kartonist muss man Geld sparen, also hat man ein Doppelzimmer. Und er hat so unfassbar geschnarcht und sagte vorher noch, ist jetzt alles viel besser. Nein, es wurde viel schlimmer. Und ich konnte 2 Nächte nicht durchschlafen. Gar nicht schlafen.
Das ist ganz schlimm, ne?
Und dementsprechend bin ich froh, dass ich nicht fahren musste und dann hinten auf der Rückbank sitzen durfte und schlafen konnte. Also ich wäre auch unverantwortlich gewesen, wenn ich dann Auto gefahren wäre.
Ja, gut, dass du das nicht gemacht hast.
Ja, ich hatte euch
ja, aber beide. Ich verstehe, ich kann das.
Ich habe ja schon ein paar Jahre länger Autofahrerfahrung, von daher konnte ich mich drauf verlassen.
Ich kenne das. Also das ist ganz schlimm, wenn man, deshalb würde ich im Leben kein Doppelzimmer nehmen.
Ja, das war auch Kollegen. Das letzte Mal jetzt.
Ja, also ich hab ja einmal, hast du bei mir im Zimmer gepennt, beim 2014 war das, da hast du noch gesoffen und da haben wir beide betrunken da im Zimmer gelegen und ich war mal im Krankenhaus und wegen einer Operation und da lag ein Typ neben mir, der hatte sich die Nasenscheidenwände machen lassen, auch wegen dem Thema Schnarchen. Und der lag dann da mit seiner Tamponade und sagte, Olli, ich hab mir die Nasenscheidenwände machen, wegen Schnarchen nachts und so, ne? Das ist super, das ist jetzt perfekt, das ist super. Erste Nacht, ne, mit dem Typen, der liegt neben mir.
Ja klar, Nase zu und...
Ich sag, der hat sich doch gerade operieren lassen. Gar nichts hat das geholfen. Und deshalb hat Alex wahrscheinlich, hat er auch irgendwas machen lassen oder hat er eine Therapie gemacht oder warum sagte der, es ist jetzt alles viel besser?
Aufgrund eines Beißrings.
Ah, ein Beißring hat er.
Letztendlich war ich froh, ein neues Canceling-Kopfhörer dabei gehabt zu haben, aber das hat dann auch nicht wirklich geholfen. In der zweiten Nacht kam ja dann wirklich noch direkt nach dem Essen so dieses Übelkeitsgefühl und Sodbrennen dazu und dann halt die Geräuschkulisse. Einfach nicht angenehm, aber die Messe war ja trotzdem toll.
Die Messe war toll. Guck mal, wir haben alle getroffen. Also alle, hier, weil alle das ist getroffen. Ja ein Cartoon-Podcast und wir haben alle getroffen. Wir waren, ein Abendessen haben wir gehabt in einem 5-Sterne-Restaurant. Ich glaube, das waren 5 Sterne. Es waren mindestens 5 Sterne. Es war ein wunderbares Abendessen.
Lass mal chronologisch vorgehen.
Chronologisch. Wir
sind ja Freitag angekommen.
Freitag sind wir angekommen.
Ich hatte, wann war es, 15 Uhr hatte ich den Signiertermin.
Du hattest einen Signiertermin.
Ich habe mich tierisch drüber gefreut, dass da schon Leute standen ja. Und gewartet haben. Antje, unsere Programmchefin, die hatte auch ein bisschen Panik, dass wir zu spät kommen. Ich hatte eine Dreiviertelstunde vorher direkt noch eine Nachricht geschickt, aber wir waren mehr als pünktlich und die Leute waren super. Also ich habe mich echt gefreut, dass da so viele waren schon zum Signieren. Dann haben wir im Grunde genommen da dann den ersten Messetag ja schon gemütlich ausklingen lassen.
Ich hatte keine Termine, aber ich habe es mit der alte Harald-Junke-Schule, keine Termine und leicht ein Sitzen. Also weil auf dem Messestand gab es auch einen Kühlschrank, unter anderem mit Bier und anderen Kaltgetränken. Und weil ich keine Termine hatte und auch nicht fahren musste, weil Alex ja gefahren ist, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eine ganz gute Möglichkeit, jetzt schon mal plöpp das erste Bier aufzumachen.
Ja, muss man ja sagen, du hast ja löblicherweise dein Auto zur Verfügung gestellt,
ja, genau.
Mit teilweise Elektroantrieb. Also wirklich, sie haben ja echt alles gegeben, um den CO2-Rucksack nicht ganz so groß werden zu lassen. Und ja, dass du Alex hast fahren lassen, hast du ihn auch immer wissen lassen, ne?
Hey, aber komm, du bist doch auch, ich gebe es ja zu, ich bin ein schlechter Beifahrer, aber immer, also nicht wegen Alex, sondern generell, so wenn meine Frau fährt oder meine Tochter fährt, also ich bin ein schlechter Beifahrer, ich bin auch schon ein schlechter Autofahrer vielleicht, aber gut, das führt zu nichts. Wir waren dann auf der Messe und dann gab es ein Abendessen, das war unser erster Termin quasi, dann Freitagabend.
Ja, wie das genau aufgeteilt ist, es waren ja nicht alle Zeichner da, die am Stand waren. Das Essen, was wir hatten, das war ja ursprünglich so geplant für alle Teilnehmer an dem Buch mit den sauren Gurken.
Und ich hab das erst nicht verstanden.
Es
gibt ein Buch irgendwie,
kommen wir später
nochmal drauf. Und das hat Gurken im Titel. Und dann sagte der Verlag, kommunizierte mir immer, dann gehst du Freitag mit zu dem Gurkenessen. Und ich habe gedacht, okay, das sind die Autoren, entweder die Veganer oder die nicht so gut verkaufen oder so. Ja, dann habe ich immer gedacht, ja gut, irgendwie, ne? Sag ich, gut, gehe ich halt mit zu dem Gurkenessen, wenn ihr das wollt. Ne? Ich habe das überhaupt nicht mit dem Buch in Verbindung gebracht. Und dann war das halt die Autorenrunde, halt die Menschen, die an dem Buch beteiligt waren.
Ja, plus dir und Burg dann, ne?
Genau.
Und Schilling und Blume mit dabei, Tobi Richtig. Vogel von Krieg und Freitag, Metabene, der Sorgenboy. Und
der Sorgenboy, ja, mit dem Sorgenboy habe ich mich lange unterhalten, er saß direkt neben mir.
Der hat, aber du darfst nicht verraten, wie er in echt aussieht.
Nein, um Gottes Willen irgendwie. Ich fand das Konzept, was heißt lustig, also der Sorgenboy ist der Sorgenboy und der läuft auch maskiert quasi so rum und macht Lesungen und genau. Jetzt auf der Messe war der auch maskiert. Ich weiß, wie der Sorgenboy im Real Life aussieht und ihr wisst das nicht. Also, das ist jetzt ja auch nicht weltexklusiv, da waren ja ein paar Leute bei dem Essen dabei, aber ich habe keine Fotos gemacht.
Nee, ich habe auch nur das Essen fotografiert. Wir waren ja in einem, ich sag mal, doch etwas gehobenen Restaurant.
Ja, das also war schon
sehr gehoben. Teilweise waren die Essen dekonstruiert, würde man wahrscheinlich bei The Taste sagen. Also es war schon irgendwie ein völlig neues Erlebnis bei manchen Gerichten und die Teller waren auch sehr teuer, wie ich dann durch die Fotos erfahren habe. Weil ich habe die Fotos ja gemacht, um meine Frau zu ärgern, dass wir so fein essen sind. Und sie fragt als erstes zurück. Guck mal bitte, was das für Teller sind. Wir brauchen noch neue.
Die habe ich noch nie gemacht. In keinem Restaurant dieser Welt. Ob jetzt ein teures Restaurant, günstig, habe ich noch nie auf die Teller geguckt. Also ein paar.
Die Teller waren aber wirklich sehr schön.
Ja, das waren schöne Teller, aber habe ich überhaupt noch nie. Also man erkennt ja vielleicht Gläser oder Teller, wenn jetzt das Restaurant nicht so hochpreisig ist und bei Ikea gekauft
wird. Ja, ja. Da waren ja auch ein paar Stilelemente, die waren ja von Ikea. Was ich witzig fand, als ich nämlich tatsächlich dann das Foto von dem Teller wie aufgetragen zu meiner Frau geschickt habe, kam dann irgendwann eine Nachricht zurück. Oh, ja, da kostet ein Teller 25 Euro. Im Sale.
Im Sale.
Im Sale.
So, wir können jetzt,
so kann man jetzt einschätzen, was das für ein Restaurant war.
Weißt du noch, wie das hieß?
Ja, aber das möchte ich jetzt
nicht. Das möchtest du nicht sagen.
Nein, wir kriegen ja nichts
dafür. Wir kriegen nichts dafür, wenn wir dieses Restaurant loben. Aber der Kellner war mir beim Aperitif schon ein bisschen zu aufdringlich. Deshalb habe ich seine Empfehlung auch nicht bestellt. Aber in Summe war das ein sehr, sehr feines Essen. Sehr, sehr lecker. Also hier im Ruhrgebiet sagt man lecker.
Ja, das mit dem Aperitif, das war tatsächlich eine sehr seltsame Situation. Er hat auch wirklich alle Zutaten mehrfach aufgezählt, hat sehr gut runtergerattert. Dann andere Aperitifs empfohlen, auch sehr komplizierte Getränke.
Also es waren sehr komplizierte, also waren alle Inhalte, blablabla und so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, er fragt dann, man muss dann sagen, geschüttelt oder gerührt. Und dann würde ich sagen, sehe ich so aus, als ob es mich interessiert.
Ja, du hattest dich schon sehr darauf gefreut. Ja. Bei mir war es ja so, ich fragte, ob er mir auch einen alkoholfreien Aperitif empfehlen könnte. Und er guckt mich an und sagt, ja, ich hätte ein alkoholfreies Pilz. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend bei diesen ganzen Sachen, die vorher aufgezählt worden sind. Aber gut.
Vielleicht hat man es war sein Auftritt irgendwie. Und er hat halt versucht, dieses wahnsinnige Getränk gut zu verkaufen. Und wir alle, also es wurde ja 3, 4, 5 Mal bestellt. Aber halt nicht von allen. Und wir, das war vielleicht so zu wenig geringe Wertschätzung gegenüber seinem Verkaufstalent.
Das Essen war sehr gut, muss ich sagen. Wirklich nachdrücklich im Kopf ist auch das Risotto vom Tobias geblieben.
Ja, also, erzähl's halt
warum
nicht.
Warum denn
nicht? Nein, erzähl es
nicht. Ich höre nur solche Geschichten, wollen die Leute.
Was sollen denn die Leute von denen denken?
Von wem?
Ja, bitte erzähl die Geschichte. Erzähl die Geschichte von dem Risotto. Ja, dass er Risotto gegessen hat, ist ja nicht die ganze Geschichte.
Ich hätte es jetzt dabei belassen, aber du fickst die Leute jetzt hier an. Ja gut, dann muss ich das jetzt...
Nein! Vor allen Dingen, ja, bitte.
Du hast doch am lautesten gelacht.
Es ist hier 50-50. Der Podcast gehört ja auch dir.
Du hattest doch am lautesten gelacht in der Situation.
Natürlich habe ich gelacht.
Ja, völlig unvermittelt hat meine Frau mir ein Foto aus unserer Küche geschickt, wo mein Sohn wohl ihn gekotzt hatte. In dem Moment kam das Risotto vom Tobias und es sah hundertprozentig genauso aus, mit einem leichten Gelbstich. Aber ich habe dem Olli dann das Bild gezeigt und der hat einmal quer über den Tisch rüber geschrien vor Lachen. Und dann konnten wir das natürlich aber niemandem zeigen, um niemandem Appetit zu verderben. Aber jetzt ist es raus, jetzt ist es erzählt, es ist ja auch Zeit vergangen.
Ich hab in mich reingelacht, also so wie man so lacht, wenn man eigentlich nicht lachen darf. Ja, gut, es ist jetzt ist es raus.
Das Risotto ist jetzt
raus. Das Risotto ist jetzt raus. Bei deinem Sohn war auch. Es macht mir nur Angst, ich will dich nur schützen, weißt du. Du erzählst dir immer Magen-Darm-Geschichte, dein Sohn reiert auf den Kliesenboden. Was denn da nicht in Ordnung? Hier, wird hier falsch gekocht im Hause?
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass diese Geschichten auch halt einen Einblick in das, in mein Innenleben geben. Und ich möchte ja unseren Hörern und Hörerinnen möchte ich ja auch was geben. Also ich möchte sie teilhaben lassen. Außerdem, es ist ja nicht nur ein Cartoon-Podcast, sondern jetzt gerade ein sehr kulinarischer Podcast. Und ich denke, wir konnten jetzt dann bei dem Essen abhaken. Es war sehr, sehr gut.
Es war sehr, sehr gut. Es war in Frankfurt. Danach sind wir zur Titanic-Party.
Ja, unser Fahrer hat da draußen gewartet.
Es klingt dekadent, aber es war
es
so.
War auch dekadent. Nein, es war vielmehr viel sehr, sehr gemein eigentlich. Da Alex kein Buch bei Lappmann veröffentlicht hat, war er auch nicht zum Essen eingeladen und er wusste dann an dem Abend nicht so richtig, wohin mit sich und hat dann 200 Meter im Parkhaus weiter gewartet und dort geschlafen, bis wir fertig waren mit Essen.
Er war auch müde, ne? Also war seine freie Entscheidung.
Aber ich kam mir echt schäbig vor.
Ja, natürlich ist er schäbig. Also so, aber dann sind wir rüber ins, wie heißt dieses Viertel da in Frankfurt?
Sachsenhausen.
Sachsenhausen,
quasi. Ey, Freunde, die Altstadt in Düsseldorf, nur lauter und
Altstadt in Düsseldorf, aber so ein bisschen wie, natürlich so eine Location mit den Häusern wie in so einem Disney-Film, in so einem, weiß ich nicht,
ja,
so Mittelalter, ne? So
ein ja, bisschen. Das ist tatsächlich sehr surreal, wenn du dann diese Partymusik ja. überall hörst und die Leute da rumtorkeln.
Das ist so ein bisschen wie am Ballermann und so, das ist schon heftig.
Aber die Häuser dann,
pittoresk, sehr süß, ne? Irgendwie so Butzenfenster und weiß ich nicht, irgendwie und dann... So, da sind wir hin, da war die Titanic
Party. Im Elver Club
war es. Im Elver Club, den dürfen wir nennen, weil die...
Kann ja jeder hin.
Da kann ja jeder hin. Ja. Die würden uns am Leben nicht spenden. Ich glaube, es ist ein alter Punk-Club, der ein paar Mal umgezogen ist in Frankfurt. Und da, das war lustig, das war lustig.
Das war schön, vor allen Dingen gerade bei der Titanic-Party sind sie ja dann alle.
Da sind alle, da triffst du also sie alle.
Die ganzen Zeichner und ja. Autoren.
Ja, alle.
Und ja, das war dann ein sehr schöner Abend.
Wen haben wir getroffen? Nur um ein bisschen Name-Dropping. Hauk und Bauer haben wir getroffen.
Wir haben den Chefredakteur, den amtierenden noch. Moritz Würtgen natürlich getroffen, der mich ja auch eingeladen hatte. Die neue Chefredakteurin der Titanic haben wir getroffen.
Aber es lief auch, das müssen wir sagen, so 80er Pop-Rock, sag ich mal.
Und dann irgendwann so Dubstep-Reggae.
Ja, so, auch, ne? Aber ich habe noch so im Ohr Kim Wilde, Check It Love, Billy Idol, ne?
Es lief, ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht gerade verwechselst mit dem Radiosender, den du im Auto die ganze Zeit immer gemacht hast. Das war ja mit einer der Gründe, weshalb ich im Auto schon immer den Noise Cancelling Kopfhörer auf hatte.
80s.
Ich durfte einmal Radio Bob, schöne Grüße an den Rocksender.
Radio Bob und 80s.
Durfte ich einmal kurz anmachen. Ich weiß nicht, so lange liefen da keine 80s
jetzt auf der Titanic-Party. Naja, ich habe es auch nicht so wirklich ganz mitbekommen. Ich habe zum Beispiel Lisa kennengelernt auf der Titanic-Party.
Die Frau von
Moritz. Die Frau von Moritz.
Die heißt ja auch Hürtgen mit Nachnamen.
Ja.
Bin mir dann aufgefallen.
Ja, wenn man verheiratet ist. So, und Lisa arbeitet bei Kunstmann.
Antje Kunstmann.
Bei dem Verlag, wo Hauk und Bauer auch ihre Bücher verlegen. Und dann kamen wir ins Gespräch und Kunstmann hat ein Buch gemacht, ich wollte jetzt schon sagen 100 Jahre Mensch, also das Album von Herbert Grönemeyer, 20 Jahre glaube ich. Zu diesem Album, 20 Jubiläum, 20 Jahre Mensch von Herbert Grönemeyer, haben die ein Buch rausgebracht.
Und das hast du dir quasi am nächsten Tag
Das habe ich mir am nächsten getauscht. Tag hab ich mit Lisa getauscht, also sie hat ein schön doof Buch bekommen von mir, ich habe das Herbert Grönemeyer Buch bekommen.
Da kommen wir auch gleich zu, weil da ist ja auch noch eine sehr lustige Sache passiert, die ja den Grundstein beim ersten Essen quasi genommen hat, kommen wir gleich zu.
Ja.
Ich wollte nur abschließen,
dass wir uns natürlich darüber unterhalten haben. Ich komme ja aus Bochum und Herbert Grönemeyer ja auch. Und sie hat dann erzählt, dass Herbert ein ganz netter ist.
Ich bin beeindruckt. Also das hast du aus dem Abend mitgenommen.
Ja, ich bin mal mit Herbert Grönemeyer geflogen von Berlin nach Düsseldorf oder umgekehrt. Herbert saß ganz vorne in der Maschine und ich ganz hinten.
Aber jetzt seid ihr ganz dicke.
Ne? Wir sind Flight Buddies sozusagen. Naja,
war ein sehr schöner, gelungener Abend, würde ich sagen. Und als wir gegangen sind, hast du dann noch kurz einen Abstecher zur Bar gehabt, um dort noch ein paar Szenegetränke zu dir zu nehmen.
Ja.
Also Pfeffis.
Pfeffis, ne? Ich habe keine Ahnung. Es schmeckte so ein bisschen wie so Zahn. Dings. Ich weiß gar nicht, wie man das heißt, so Mundspülung.
Mundwasser, ja.
Mundwasser. Ja, Elias hat mich dazu verführt. Elias ist ein, von Hauke Bauer, Elias ist ein kleiner Verführer, muss man so sagen.
Und deswegen hast du dir das Zeug dann reingepfiffen und dann hat uns Alex ins Hotel gefahren.
Genau, und dann sind wir ins Hotel gefahren, super. Ja, so. Das war der Freitag.
Ja, Samstag hatte ich ja direkt relativ früh um 10 Uhr einen Signiertermin.
Ja,
und ich hatte.
Ich fand es zu früh für mich, aber ich bin trotzdem mitgekommen.
Das war sehr löblich, aber es war ja auch zu erwarten, wir kamen leicht zu spät zu meinem Signiertermin.
Was aber daran lag, dass natürlich.
Ich möchte keine Namen nennen, aber Anwesende sind nicht gemeint.
Nein, ich habe dir gesagt, ich war immer pünktlich, auch wenn ich einen linken Kopf hatte, war ich immer pünktlich am verabredeten Treffpunkt.
Es war insgesamt auch eine blöde Uhrzeit, weil das natürlich gerade auch Messebeginn war und im Parkhaus das Shuttle dementsprechend.
Ja, ganz viele
da rein wollten. Aber letztendlich hat es dann mit irgendwie 5 Minuten Verzögerung, bin ich zu meinem Signiertermin hingekommen. Da standen auch schon ganz viele Leute, haben gewartet. Auch wieder toll gelaufen. Du hast dann, glaube ich, deinen zwischenzeitlich gehabt. Und dann gab es halt dieses sogenannte Rudelsignieren.
Ja, über meinen Signiertermin wird jetzt einfach so drüber weggewischt irgendwie. Ja, aber nein, es ist okay. Nein, es geht ja auch nicht um mich hier.
Richtig, es geht um die Sache. Ich wollte eigentlich eben diesen Rudelsignetermin kurz abhaken, weil ich die längere Geschichte ja bei deinem Signetermin zu erzählen habe.
Ein Stricher packt aus. Ich lehne mich zurück und lausche.
2,5 Stricher packen. Nee, wir hatten dieses sogenannte Rudelsignieren nachmittags vom Buffet der guten Laune, nämlich die sauren Gurken. Das ist ein Buch über Depression.
Wer hat den Titel gemacht?
Da müsste man mal Diana Legal fragen, die man ja im letzten Podcast gehört hat. Die ist ja hauptverantwortlich für das Buch. Schirmer ist ja Thorsten Sträter. Und in diesem Buch schreiben sehr viele Betroffene über Depressionen. Nicht nur schreiben, sondern eben auch Cartoons. Deshalb bin ich mit dabei. Und die Beteiligten, die in Frankfurt waren, die hatten eine Gemeinschaftssignierstunde. Das waren zum einen ich. Ich erwähne mich jetzt selbst, weil ich das gerade aus dem Kopf durchgehe, in der Reihenfolge,
wie wir standen. Michael Holt,
Tobias Vogel, Krieg und Freitag stand rechts neben mir, dann Sorgenboy, Sabine Bode, Schilling und Blumen,
ja.
Meta Bene. War noch jemand?
Ja, natürlich, da war noch.
Lara?
Lara war noch da.
Ja, die Lara.
Ja, die Lara.
Ja, da haben wir im Grunde genommen.
Die Lara hat auch einen Nachnamen.
Ärmer?
Ja, Lara Ärmer. Ja,
Lara Ärmer.
Nur weil Lara gibt es ja mehrere Lara Ärmer, nicht nur, gibt es nur eine.
Ja, das ist eine sehr gute Comedienne aus Frankfurt.
Genau, Poetry Slam Comedian und hat auch ein Buch jetzt herausgebracht.
Ja, das Buch, das gibt es jetzt schon ein Jahr ungefähr.
Okay, ich kannte es noch nicht, kannte Lara auch nicht, habe sie dort kennengelernt. Und sie war auch noch bei dem Rudel signieren für dieses Buch mit den Gurken.
Ja, das war das Rudelsignieren. Wir haben an links quasi mit einem Buch angefangen, haben es durchgegeben und das im Grunde genommen vorne komplett vollgeschrieben und gemalt. Und so hat.
Und dann war das eine Buch vollgemalt und war auch schon vorbei. Ne?
Nee, es war, wir mussten ja auch überziehen, weil die Schlange war echt richtig lang und dementsprechend war ja natürlich auch viel zu tun und die Leute mussten teilweise auch sehr lange warten, aber ich denke, es lohnt sich und der Reiz an so einer Rudelsignierstunde ist ja, dass du sehr, sehr viele Signierungen auf einmal kriegst, innerhalb von einer doch dann relativ kurzen Zeit und so ein Buch ist natürlich dann dementsprechend auch ein für Fans der Teilnehmer natürlich ist dann ein bisschen aufgewertet, würde ich sagen.
Es ist unique, würde man sagen, auf jeden Fall, mit einer Signatur.
Das war sehr erfolgreich und ich hatte ja dann bei deiner Signierstunde nichts mehr so weit zu tun und habe dir ein wenig zugeguckt.
Ja, das war wie auf so einer deutschen Baustelle, ne? Einer arbeitet, drei oder vier gucken zu. Also da war es ja nicht nur du, da waren ja derjenige, der gerade eine Signatur von mir bekommen hat und eine kleine Zeichnung und die Leute, die noch gewartet haben, die haben alle gesehen, was macht denn der Michael Holtschulde da? Der guckt dem einfach mal über die Schulter aufs Blatt, ne? Und da kann man ja viel lernen.
Ja, ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Aber wie es der Zufall wollte, hatten wir zu dem Zeitpunkt den Richard ja dort am Tisch.
Der Richard war am Tisch.
Schöne Grüße, Richard. Und er kam ja dann mit uns noch ein bisschen ins Gespräch. Und,
unser Buddy, ja. Ich nenne ihn liebevoll Richie.
Richie. Das war einfach, ich glaube, das war das Highlight an dem Tag.
Boah, müsste ich jetzt nochmal genauer rekapitulieren. Aber Richie kam an und hat sich ein Buch signieren lassen, hat ein Buch gekauft. Ich habe ihm was reingezeichnet. Und dann hat Richie uns auf jeden Fall gelobt. Für diesen Podcast hier.
Ja, weil man halt doch relativ wenig Feedback bekommt, war das schon erstmal überraschend und ich war sehr glücklich darüber und er erzählte, er hat halt wohl auch Corona gehabt und dann halt 8 Folgen am Stück gehört und das fand er so gut, dass er mal Danke sagen wollte und dann hat er uns mal ordentlich 50 Euro in die Hand gedrückt als
Fuffi, Trinkgeld. Ey, ein Fuffi Trinkgeld, du.
Wir haben das tatsächlich auch in ein jeweils sehr schönes Buch umgesetzt.
Man kann nämlich auf der Buchmesse auch Bücher kaufen und wir haben dann direkt teure Bücher gekauft, also ein Buch, was eigentlich 35 kostete
38,
oder 38 ja. Mit Autoren- oder Verlagsrabatt, weil wir, wen hatten wir jetzt dahin geschickt?
Das sind Interner, die sollten wir vielleicht
jetzt hier nicht. Ja, das sind Interner, auf jeden Fall.
Wir haben es noch günstiger bekommen, genau, aber es entsprach wirklich genau diesen 25 Euro pro Nase. Es waren
25 Euro pro Nase.
Und das war ein Buch, was wir unbedingt haben wollten, ja, jeder genau. Von uns. Und so. Alex hat es sich am nächsten Tag auch noch geholt.
Ach, der hat sich auch noch gekauft. So.
Kommen wir vielleicht zu einem anderen Podcast mal auf das Buch, wenn wir ein paar Buchvorstellungen zum Thema Sachbücher vielleicht mal machen.
Aber Richard, du hast quasi diese wunderbaren Bücher für uns finanziert.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Und bleibe uns treu und höre auf Folge 10 und alle, die noch kommen mögen.
Und mögest du ein gutes Beispiel für weitere Spenden sein?
Na ja, gut, klar. Ja, also ich bin, ja, genau. So ich hatte dann noch Erlebnisse, die waren ich komme ja immer mit den Leuten ins Gespräch und
ja, wer nicht?
Wer nicht? Und,
das hört sich jetzt an wie so ein Seitenhieb.
Nein,
ob ich
nein,
irgendwie
nein,
die
nein,
Leute anschweigen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich quatsche auch die Leute an, also bei mir ist ja nie immer so viel los. Also da stehen immer ein paar Leute irgendwie, dann arbeite ich die ab und dann habe ich aber auch quasi Phasen, wo niemand da steht, weil das einfach so ist. Und dann versuche ich ja immer aktiv meine Bücher an den Mann zu bringen oder an die Frau. Teilweise schaffe ich es, habe halt drei nette Damen davon überzeugen können, mein Buch zu kaufen für ihre daheim gebliebenen Männer, habe ich das dann signiert. Und eine Frau war da, die dann sagte, ich kann mit Comic und Cartoons überhaupt nichts anfangen, aber ich folge dir bei Instagram, das ist sehr lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, du könntest jetzt hier in geballter Form diese Cartoons als Buch kaufen und ich male dir da noch was rein. Ja, das Buch wäre zu groß, ich würde das jetzt nicht kaufen wollen. Und ging dann. Und dann war noch jemand da, der...
Aber dass sie dir bei Instagram folgt, kannst du doch ein bisschen den Kühlschrank mitfüllen, oder?
Absolut, irgendwie.
Finde ich gut.
Weil das ist Wärme, das ist Liebe, das ist ja das Leben-Elixier eines Künstlers, dass man gefolgt wird, ja. Also so viele Leute folgen mir, aber niemand weiß wohin. Das verrate ich auch nicht.
Oder warum?
Und dann war noch eine junge Frau da mit ihrem Mann, die sich auch dafür bedankt hat, irgendwie, dass das immer sehr witzig wäre bei Instagram und auch die Stories und so, das wird dir gefallen. Tschüss. Und ich bin echt, also du kennst mich ja, ich bin ja nicht jemand, der da böse ist oder so. Ich freue mich ja über das Lob, dass Leute mir folgen und dass denen das gefällt.
Ja, das ist natürlich auch schön.
Und dann in dem Moment denkt man vielleicht, ja gut, du könntest ja vielleicht ein Buch kaufen, weil das Buch ist ja auch nicht schlecht, weil da ist ja alles das drin, was man vielleicht irgendwie auch aus dem Internet mag. Aber vielleicht ist es auch irgendwie blauäugig von mir.
Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Witze müssen raus, ne, die wir so zeichnen. Aber es ist ja trotzdem so, dass wir auch davon leben müssen. Und insofern eine Unterstützung wäre es tatsächlich, wenn man ab und zu mal, wenn man die Sachen wirklich so gut findet, auch dann in die Bücher investiert. Das ist eine Investition in uns.
Ja, das ist eine Investition in uns und auch andere Cartoonisten, weil letztendlich ist das ja so auch eine Antriebsfeder für uns irgendwie, dass wir Bücher machen, dass wir in Compilations dabei sind, so dass wir halt jeden Tag uns Gedanken machen über die Welt und so und zeichnen. So, das ist ja so die Kausalkette, ne? Also wenn man jetzt nur fürs Internet zeichnen würde, das würde ich jetzt nicht machen, glaube
ich. Ja, weil ich mal, man müsste diese Kreativität zum Beispiel, geht bei einer Werbeagentur drauf, wo man dann buckeln geht.
Ja.
Schrecklich, oder?
Schrecklich. Ja, dieser Seitenhieb irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es ja bestimmt schon mal erzählt, mache ja noch Werbung. Herr Holtschulte, reden wir doch nicht über mich, reden wir doch wieder über mich.
Mein Lieblingsthema. Ich finde, du übertreibst aber jetzt auch ein bisschen. Ich hatte ja versucht, dir den Vortritt zu lassen, über deine Signierstunde zu erzählen, indem ich das halt von der Dramatik nach hinten genommen habe. Und schon kriege ich es wieder serviert, als ob ich jetzt irgendwie nur über mich erzählen wollte.
Okay, pass auf. So, das waren die Signierstunden. Dann haben wir viele Leute getroffen. Wusstest du eigentlich, das kriegt man ja mal erst im Nachgang mit. Diane Kruger war auch an dem Tag, als wir da signiert haben, und hat da ein Kinderbuch vorgestellt. Die Schauspielerin.
Nein, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja,
das. Aber.
Und. Aber ja,
es ist völlig an mir vorbeigegangen,
Freunde,
weil ich war völlig geflasht.
Wir waren total geflasht. Freunde, 30 Meter von uns. Okay, ich kann es nicht so gut machen, weil ich verfalle immer, ich bin immer so wie Howie Carpendale.
Ja, du hörst dich an wie
Howie. Howard Carpendale. But Howard Carpendale was a good old friend from him, I think so, in the 70er Jahre. They meet at the Hitparade. Wer war da?
Peter Maffay.
Peter Maffay, Freunde. Ich stehe nicht auf Klamauk.
Nein.
Peter Maffay hat ein Kinderbuch gemacht.
Richtig, und das hat er auch signiert,
ja.
Mit der Illustratorin zusammen. Und
seiner Frau, glaube ich, habe ich gelesen jetzt.
Und ich bin an einem Gang entlang gegangen.
Am Ganges.
Wo dieser Stand war, wo er signiert hat. Und auf einmal stand ich halt relativ nah zu ihm. Ich
dachte, wow.
Und das ist mir halt die ganze Zeit, das war relativ früh mittags, ist mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen, dass Peter Maffay da war.
Weil du ja auch großer Peter Maffay bist.
Ich bin großer Peter Maffay.
Dein Zahnarzt auch, über sieben Brücken muss man gehen und so.
Ja, und Du wirst es so, ich habe dich zwischendurch sogar angerufen, weil du warst gerade nicht am Stand und gesagt, hör mal, ich habe da gerade, wir müssen gleich ein Foto machen.
Ja, und dann wusste ich, ja, wenn sie ein Foto machen.
Was will er? Also muss ich dazu sagen, ich hatte überlegt, wer hat eine ähnliche Frisur wie Peter Maffay, und das war dann Christian von Nordhorn, der halt an dem Tag dann dazu kam. Ich hatte ihn dann instruiert, wie er auf dem Foto sich
zu positionieren
soll.
Hat, ja.
Dann kamst du dazu.
Und ich wusste immer noch nicht, worum es geht.
Und wir haben ein Gruppenfoto gemacht, und das muss man sich so vorstellen, Olli und ich stehen nebeneinander, zwischen uns Christian und kniet. So.
Und man sieht nur den Haaransatz.
Beziehungsweise habe ich so zurechtgeschnitten, und Ende vom Lied ist dieses Foto, wo nur sein Haaransatz zu sehen ist, habe ich bei Instagram gepostet und dazu geschrieben, wir haben gerade auf der Buchmesse Peter Maffay getroffen. Ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, dieses Foto zu machen, wie so ein kleines Kind. Wir haben auch sehr viel gelacht, als wir das Foto dann hatten.
Ja, in der Nacherzählung ist es nicht ganz so witzig, finde ich.
Nein, aber das muss man gesehen haben.
Ja, das gucken Sie, folgen Sie Herrn Holtschulte auf Instagram oder
dem Herrn Hilbring, der hat es ja auch geteilt. Bei dir war nämlich der böse Kommentar, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Was denn?
Dass man ja, dass man damit bei uns ja jetzt nicht gerechnet hätte, einen solchen Witz zu
machen. Ach so, dass wir einen Witz über einen kleinen Menschen machen.
Ja.
Ich habe schon mehrere Witze über kleine Menschen gemacht. Mein bester, kleinster Menschenwitz ist, ein großer Mensch und ein kleiner Mensch trinken abends ein Bier zusammen. Und der große Mensch sagt, sag mal, diese ganzen Witze über Kleine, wie findest du die? Ach, sagt der, da stehe ich drunter.
Okay. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht ein Witz über jemanden, den es hart trifft. Ne? Also erstens ist sowieso bekannt, dass er nicht gerade der Größte ist, körperlich. Und diese Witze sind auch nicht neu. Es war jetzt für uns einfach nur ein Spaß. Und ich denke, er steht da auch drüber. Ich verstehe das. Also, es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt nach unten getreten hätte, würde ich sagen.
Nein,
ich habe auch darüber nachgedacht, wie sähe das denn aus? Hätte diese Person, die uns da beschimpft hat, hätte die auch gemeckert, wenn wir den gleichen Witz gemacht hätten, wenn wir uns hingekniet hätten und jemand so fotografiert hätte, dass er oben aus dem Bild raus ist und wir sagen, hey, wir haben gerade Dirk Nowitzki getroffen.
Ach so, ja. Oder Bastian Bielendorfer.
Genau. Würde dann auch wir beschimpft werden, dass wir Bodyshaming betreiben? Wird da nicht mit zweierlei Maß gemacht?
Du, ich habe da, auch nach dem Kommentar, denke ich da nie so lange darüber nach. Ich glaube, dass der Peter Maffay klein ist und dass man einen Witz darüber macht. Das ist so alt wie, keine Ahnung.
Helge Schneider
und Till und Obel haben, glaube ich, die Geschichte thematisiert. Wir haben im Nachgang aber ja über Peter Maffay nicht diskutiert, aber gesagt, so Peter
wir
Maffay.
Wir haben sehr viele Peter Maffay, die
Peter Maffay ist schon, ich wollte nie erwachsen sein.
Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Alex war wirklich sehr genervt.
Ja.
Okay, was an der ganzen Situation ja auch noch lustig war, Alex findet Peter Maffay ja wirklich gut. Ne?
Peter Maffay ist super.
Und
war Sommer.
Und Alex war ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Peter Maffay auf der Messe war, aber in der Karikatur rein.
Aber nicht da.
Und wir haben ihm hinterher erzählt, wir hätten gerade Peter Maffay wirklich getroffen.
Du hast Peter Maffay verpasst. Ja, also wir finden Peter Maffay großartig. Ich finde auch jetzt, ich habe den jetzt einmal gesehen bei The Voice, glaube ich, finde ich auch sehr eloquent irgendwie und ein netter Mann einfach. Ich war sogar mal auf dem Peter Maffay Konzert, da war ich 15, glaube ich, da hatte ich Freikarten.
Nicht 16?
Nee, nee. Ich war 15 und er war 45 und von Musik wusste ich nicht viel.
Das hört sich jetzt über die Kopfhörer gar nicht mal so scheiße.
Das war gar nicht so scheiße.
Das lasse ich drin.
Ja.
Ja,
so, das war Peter Maffay,
das war Samstag.
Diane Krüger war da, ja. Und weißt du, wer noch da war? Hier die Frau vom Zelensky, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die ukrainische First Lady, die war auch da.
Ah.
Irre, ne?
Okay, aber ich hatte es vorhin angekündigt, es war noch eine weitere Person da.
Ja, wer?
Und so, den dachten wir am Freitag gesehen zu haben im Restaurant.
Ah, ja.
Erzähl du.
Also wir waren in diesem Restaurant und kennt ihr das, wenn man so prominente Leute sieht, beziehungsweise wenn man Leute sieht, die so ein bisschen aussehen wie ein Prominenter.
So diese Zwillinge.
So diese Zwillinge-Geschichte, wo man so hinguckt und sagt, das ist er. Nee, das ist er nicht. Also die so von ihrer Statur und vom Gesicht so fast da dran sind, aber man relativ schnell sich das auflöst, dass es halt nicht der Prominente ist. So, und wir essen in diesem Restaurant und am so zwei Tische weiter hinter uns, also ich sehe den Mann und Micha sitzt mit dem Rücken zu ihm und ich sage, Micha, da hinten sitzt Kevin Kühnert. Und Micha dreht sich um und sagt, nee. So.
Hatte leicht fliehendes Kinn.
Ja, er hatte erkannt. So leichtes fliehendes Kinn, aber er hatte so auch die Größe und so einen Haarschnitt so irgendwie. Ja. War schon sehr nah dran an Kevin Kühnert, aber er war es halt nicht irgendwie. So.
Am nächsten Tag
am nächsten
auf der Messe
Tag sitzen, auf wir, bei Messe, sitzen wir bei Kunstmann am Messestand. Ich hole mir das Herbert Grünemeyer Buch ab. Am Nachbartisch. Michael kommt, läuft erstmal am Stand vorbei. Ich hatte gesagt, irgendwie, ich hatte dir die Standnummer geschickt. Irgendwie, du läufst aber richtig mit hohem Tempo am Stand vorbei. Ich denke mir, wo will er hin? Ist Feueralarm oder was?
Mir fehlten die Hundespaziergänge.
Ja. So, und dann kamst du, setzt dich an unseren Tisch. Ich glaube, wer war noch da? Radelschneck war da.
Markus Stefan Weimer.
Stefan Rürup war da. Und ich sag den Spruch wieder. Ich
ja,
sag,
ja.
Hör mal, Micha, da am Nebentisch, da sitzt Kevin Kühnert.
Hinter dir, ja. Und ich, ja. Und wir haben erstmal eine Viertelstunde oder so weiter da gesessen und unterhalten. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir da Bücher angeguckt. Und in dem Moment, als ich mich umdrehe, sitzt da Kevin Kühnert.
Und das war jetzt the real Kevin Kühnert.
Als man dabei war, war es auch lustiger, ne? Das ist genauso mit Peter Maffay gerade so.
Ja, es ist halt Kevin Kühnert, der das Buch von Moritz sich hat signieren lassen, glaube ich, irgendwie, weil die.
Aufdrängen lassen.
Ja. Ich hab noch so nicht einen Fanboy-Moment irgendwie. Ich habe den ja nicht gewählt, glaube ich. Nein. Ich habe mal getwittert, dass Kevin Kühnert, weil der ja auch eine Zeit lang sehr exzessiv in Talkshows unterwegs war und aber auch immer eine Wohnung suchte, das war so für mich die Melange Kevin Kühnert, habe ich mal geschrieben, Kevin Kühnert sucht keine Wohnung mehr. Der wohnt jetzt bei Markus Lanz. Das ist ein paar Jahre her. Mhm. Und da hat er aber darauf geantwortet, auf diesen Tweet, und hat gesagt, man tut, was man kann. Und das habe ich ihm nochmal gesagt. Ich fand das sehr, sehr witzig, dass er da drauf reagiert hat. So, da konnte er sich natürlich nicht mehr daran erinnern. Der Mann, das ist ein Spitzenpolitiker, ja, der erinnert sich an nichts mehr. Also so ein paar Sachen schon, aber an so Kleinigkeiten natürlich nicht.
Ich glaube, damit ist der Samstag dann messemäßig auch erledigt.
Ja.
Wir waren ja dann abends wieder essen mit dem Verlag. Das war dann eine etwas größere Runde, beteiligte Zeichner.
Ja, wen haben wir da? Da haben wir Beck, haben wir noch nicht genannt. Wir haben Burg, haben wir schon genannt. Wer war noch dabei? Miguel Fernandes war dabei.
Piero Mastalas
war da. Ralf Rute war auch da, hat mit uns gegessen. Sorgenboy war wieder dabei. Meta Bene war dabei.
Tobias Vogel,
kriegen wir Freude.
Lara Ermer kam nach. Da waren wir aber schon fast mit Essen fertig.
Das war das Essen am Samstag.
Ja, damit war dann der Samstag auch rum. Wie die Nacht war, hatte ich ja bereits erzählt. Sonntag dann nochmal Signiertermin, den wir gemeinsam hatten. Also jeder seine Bücher dann signiert um 15 Uhr. 16 Uhr waren wir fertig und dann haben wir uns dann noch mit Büchern eingedeckt und dann ging es auf die Rückfahrt.
Genau, welche Bücher wir mitgenommen haben, das verraten wir euch am Ende.
Ja,
des Podcasts oder fast am Ende.
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir alle erwähnen, weil das waren sehr, sehr viele.
Ja, wir haben sehr viele Bücher mitgenommen. Man weiß ja nicht, ne? Jetzt Heizkosten und so. Ne?
Okay, wir kriegen dann nie wieder Bücher, merke ich gerade.
Nein, die haben wir natürlich alle. Wir haben alle Bücher gegrabt, die wir so irgendwie selber geil finden. So, aber welche, eine Auswahl präsentieren wir am Ende. So, wir würden jetzt mal sagen, so was bisher geschah, ist sehr detailliert aufgearbeitet. Und wir würden jetzt zur nächsten Rubrik kommen.
Save the date.
Kann man auch relativ kurz halten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist quasi gestern die Ausstellung Beste Bilder in Kassel in der Karikaturagalerie in Kassel eröffnet worden. Die läuft noch bis nächstes Jahr. Ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Wie auch das Buch dazu, wozu wir aber später nochmal kommen.
Genau, das ist die Basis für den deutschen Cartoon-Preis. Ab sofort läuft in der Karikaturaklasse Kassel Beste Bilder.
Mit den besten Bildern, die dieses Jahr produziert worden sind.
Genau,
und also Bilder die besten Cartoons. Cartoons.
Ja, genau. So, das passiert in Kassel.
So,
könnt ihr hingehen.
Habe ich noch die Empfehlung für kommenden Freitag am 4. November. Da ist eine Ausstellung von dem verstorbenen Polo. Freunde haben dort eine Ausstellung kuratiert mit Sachen, die noch nicht so oft gesehen worden sind, bevor seine Werke an die Karikatura übergeben werden. Das ist vielleicht auch eine schöne Empfehlung, dort mal hinzugehen, sich da die Sachen nochmal in Ruhe anzugucken. Zumal er auch beim Karikaturenpreis in Düsseldorf leider keine Erwähnung gefunden hat. Dieser verstorbene, sehr liebe Kollege von uns. Wäre eine schöne Geschichte, dort hinzugehen.
Jetzt müsstest du uns nur verraten, weil meine Hellseherinnenfähigkeiten haben ein bisschen gelitten nach der Buchmesse, weil ich so viel getrunken habe. Wo ist denn diese Ausstellung?
Das ist richtig, dass ich das jetzt nicht erwähnt habe, weil ich denke, es wird keiner mitschreiben, weil ich es tue. Ich schreibe es in die Shownotes dort kann man das dann nachgucken.
Okay.
Ich denke, mit solchen Details brauchen wir jetzt
nein, da wollen wir aber ganz vielleicht eine Stadt nennen.
Wuppertal.
Wuppertal, ist doch gut.
Polos Heimatstadt.
Ja.
Ansonsten habe ich noch eine
Wapper Valley, wie der Engländer sagt.
Eine kurze Empfehlung für Herten.
Glashaus.
Glashaus, Herten. Da läuft momentan eine Ausstellung zu einem Comic. Ich hatte einen Comickurs mit einer Schul-AG. Die haben sich mit jüdischer Geschichte in Herten beschäftigt. Genau genommen mit einem jüdischen Arzt, der natürlich Opfer des Nationalsozialismus geworden ist. Und die haben sich sehr beeindruckend damit beschäftigt. Wir haben zusammen einen 16-seitigen Comic erstellt. Diese Seiten davon, der ist auch gedruckt worden, aber die werden jetzt im Glashaus ausgestellt. Und ich gönne den Kindern, dass halt ganz, ganz viele Leute hingehen und sich das angucken. Das mal eben in eigener Sache. Die haben wirklich alles gegeben und würde mich freuen, wenn die dementsprechend den Zuspruch fänden.
Herten im Glashaus, finde ich super. Richtig. Also auf jeden Fall.
So,
und
nun übergebe ich in Sachen Eigenwerbung an Olli Hilbring.
Ich bin ja sehr pragmatisch. Also ich bin auf der Comic-Con in Stuttgart am 23., 24., 11., glaube ich, November.
Das schreibe ich auch in die Shownotes.
Ja.
Du hast dort einen Signiertermin oder was machst du?
Ja, ich signiere da. Ich signiere.
Könntest du auch privat da rumlaufen?
Nee, ich
signiere. Du hast ein Streter-Cosplay.
Ja, ich signiere meine Bücher in Zusammenarbeit mit der Comic-Sammler-Ecke, ne? Ist das, glaube ich. Das ist ein riesengroßer Comicladen in Stuttgart. Die haben mich da gebucht. Ich bin auf der Comic-Con zusammen mit einem Manga-Zeichner, wobei der ist Hammer. Also der Typ kann so Hammer zeichnen. Der ist so geil, dass ich seinen Namen jetzt nicht habe. Ich glaube, der ist Dan. Der kommt da auch hin. Den habe ich kennengelernt, auch in Frankfurt kurz. Und wir beide sind da, er vom Carlsen Verlag, ich vom Lappern Verlag, auf der Comic-Con in Stuttgart. Und da kommen natürlich auch ganz wilde Schauspieler hin und so. Und wo ihr da auch... Also die Comic-Con-Fans kennen sich ja aus.
Ja, ist eine sehr schöne Comic-Con. Ich war letztes Jahr da, nimm dir ein bisschen Zeit mit, ist wirklich richtig cool. Auch die haben Mittelaltermarkt draußen, kann man lecker essen.
Ja, das ist doch mal, ich bin ja auch so im Mittelalter, also jetzt so vom Alter her.
Hast du sonst noch Termine?
Nein.
Okay, dann war's schon mit dieser Rubrik. Da sind wir jetzt richtig gut durchgekommen, würde ich sagen.
Ey, Kollegin.
Ja, die Rubrik, wo wir Gutes und Schlechtes besprechen.
Und hinterher meistens auch ein bisschen Ärger bekommen.
Ja, vielleicht. Also ich habe ein positives Beispiel, beziehungsweise für eine sehr, es geht um die Revolution und den Protest der Frauen im Iran, den wir natürlich zu 100% unterstützen. Und ich habe eine schöne Illustration gefunden von Marco Melgrati. Ich weiß gar nicht, ob der, wo der based ist, wo der herkommt. Aber der hat eine sehr schöne Illustration gemacht, aber so ein kleines Sinnbild, was schon für mich so in Richtung Cartoon geht, wo eine Frau mit langen Haaren an einem Abgrund kniet und an ihren Haaren zieht ein iranischer Sicherheitsbeamter und sie schneidet sich die Haare dort ab. Also ist gerade dabei, dieser Moment irgendwie. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Sinnbild oder eine schöne Illustration, dass diese ganze Situation da und auch den Protest oder die Art, wie dieser Protest ausgedrückt wird, im Moment in ein Bild festhält. Da, ja, mehr gibt es da gar nicht so zu sagen.
Wunderschön gezeichnet oder gemalt. Man weiß es nicht so genau. Ich habe es gerade gesehen. Wir verlinken das auch.
Ja. Ich will halt sagen, dass man es schaffen kann, mit einem Cartoon oder einer Idee, einer visuellen Idee natürlich also mit seiner Kunst Cartoon oder Dinge irgendwie so zu komprimieren, natürlich auch solche Dinge, Aufmerksamkeit für solche wichtigen Dinge schaffen kann.
Ich habe einen Cartoon mitgebracht, der mich eher so fragend zurückgelassen hat, ja. Ob das alles so hundertprozentig durchdacht ist, was das eventuell für Konsequenzen hat, wenn man da weiter drüber nachdenkt. Und zwar ist dieser Cartoon von der Kollegin Nadja Menze. Wir sehen vorne links eine Person an einem Laptop sitzend. Dahinter steht eine Figur mit unfassbar langen Beinen, die sagt, ich hätte da einen kleinen Anschlag auf dich vor.
Also der Mann hinter der Figur am Laptop quasi spricht mit dem.
Genau. Ja. So, und wenn man dann im Bild weiter nach rechts oder nach hinten guckt, in den Bildhintergrund, sieht man dort ein Fenster, wo ein Bombenattentäter, ein Terrorist wütet und brüllt, das ist kulturelle Aneignung.
Aber es ist ein Selbstmordattentäter aus dem, jetzt von der ISIS oder so. Also
er hat so einen Turban auf, ja, okay. Ein Vollbart und so diesen Klischee-Bombengürtel.
Ja, okay.
Und der steht halt draußen am Fenster und brüllt rein. Ich sag mal so, allein diese Situation ist ja schon arg konstruiert.
Ja, würde ich sagen.
Ja, also habe ich jetzt selten erlebt, dass hier also überhaupt jemand durchs Fenster reinbrüllt.
Ja gut, jetzt muss man sagen, so in Cartoons ist ja alles möglich. Also da kann ja jeder auf jeden treffen und so. Und wenn es nötig ist, dann ist auch so eine Situation erlaubt.
Wir haben hier also im Grunde genommen ein sehr oft bespielter Wortwitz mit dem Anschlag. Man denke da an Sekretärin und Anschläge und sowas.
Ja.
Ist bei Weitem nicht neu. Hat sie als Basis genommen, um dann eben diesen Dreh zur kulturellen Aneignung zu bekommen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde im Grunde genommen diese ganzen Witze über kulturelle Aneignung nicht gut, weil das Thema an sich, das ist ja gut und richtig und wichtig. Und die sind ja alle nach Schema F. So, irgendwas macht jemand, was er normalerweise nicht macht und dann so ist es kulturelle Aneignung. Finde ich halt ein bisschen mau. In dem Fall aber, wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn man da weiter drüber nachdenkt, wird die kulturelle Aneignung, die setzt ja Kultur voraus, ne?
Ja, sagt ja der Name schon, ne?
Ja. Unterstellt man damit jetzt nicht, dass Islamisten, dass das irgendwie eine Art von Kultur wäre? Oder dass da im Grunde
Extremisten. Egal aus welcher Kultur, ist der Extremismus nicht Teil der Kultur.
Richtig. Und aber wenn man das jetzt halt nochmal weiterdenkt oder als in dem missverstehen möchte, was mir dann eben zu heikel wäre, sowas selbst zu machen, ist ja, dass im Grunde genommen aus diesem Kulturkreis um Islam herum, wenn per se alle mit Terroristen jetzt gleichgesetzt.
Ja, das ist einfach, es ist Quatsch. Also der Vergleich hinkt, das ist nicht richtig. Also, dass dieser Typ da schreit, das ist kulturelle Aneignung. Ja, das ist einfach Quatsch. Ich finde es unsauber. Also es ist
unsauber ist ein gutes. Also ich glaube, der Cartoon ist halt eher so auf den Effekt hinaus, vielleicht so ein bisschen, aber es ist halt wirklich nicht zu Ende gedacht. Und letztendlich muss man damit auch, läuft man Gefahr, am rechten Rand zu fischen, finde ich.
Ja, nein, klar. Es ist halt einfach ein Vorurteil, ne? Also ein Mega-Vorurteil, mit dem da gespielt wird. Und das wäre jetzt genauso, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch kein anderes Beispiel nennen, wo es auch falsch wäre. Aber ich halte den für unsauber, für falsch. Es ist einfach nicht richtig, meiner Meinung nach.
Gut, dann habe ich mir ja nicht alleine so viel Gedanken in diesen Cartoon gemacht. Würde ich auch für diese Woche einfach mal mit deinem hervorragenden Cartoon und diesem, der jetzt etwas fragwürdig ist, einfach mal stehen lassen und zum nächsten Thema kommen.
Ja.
Kann man mal machen oder lassen.
Wir sind heute eher bei dem Punkt, kann man mal lassen.
Ja, ich hätte ja den Vorschlag Pubs World Porno. Habemus Pornhub, aber du hattest was anderes.
Papst und Porno, es klingt allein schon wegen der Alliteration toll, aber ich glaube, es ist sehr, sehr einseitig, worüber man
redet. Ist das vielleicht ein Folgentitel?
Ich hatte ja einen Tour und Half Stricher.
Können wir auch mal. Papst und Porno wäre auch, müssen wir überlegen.
Transparenz-Podcast, ich hatte ja gerade gesagt, wir sind hier an dem Samstag, nachdem quasi am Freitag die beste Bilderausstellung in Kassel eröffnet worden ist, in der Karikatura. Das ist natürlich auch das Wochenende, in dem wieder mal die Zeit zurückgestellt wird. Auf Winterzeit, / Normalzeit.
Winter is coming.
Ja. Das heißt, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.
Zurückgestellt.
So. Und wie komme ich jetzt zu Kann man mal lassen? Es gibt sehr, sehr viele Witze, die dazu dann gemacht werden und im Internet gepostet werden.
Im Internet. Ich habe nur einen gemacht.
Ja. Das ist jetzt mein Ding hier, ja? Nein, du wirst gleich wissen, warum. Pass auf, Ich habe
ja auch den besten Witz dazu gemacht.
Ich habe gestern bei Twitter ein Posting gefunden.
Ja.
Und da hat sich jemand die Mühe gemacht.
Bist also noch bei Twitter, obwohl Elon Musk das jetzt
nicht gekauft hat. Ich bin aber auch schon seit ein paar Monaten bei Mastodon. Also ich mache so einen fließenden Übergang.
Das hört sich an wie ein Kampfhund.
Es ist aber wohl ein Elefant.
Ach, es ist ein Elefant. Guck mal, man lernt nie aus. Wie heißt das?
Mastodon.
Mastodon ist Mastodon. Ein Elefant.
Das ist ein Urzeitelefant.
Ach, ein Urzeit. So, der hier, das, wie heißt denn das? Hier, ich kenne das. Genau, ich kenne Money aus Ice Age.
Sowas in der Richtung. Also, ich war bei Twitter unterwegs.
Du warst bei Twitter.
Und dort hat sich jemand die Mühe gemacht, eine offizielle Twitter-Bingo-Karte zu entwerfen zu Zeitumstellungswitzen. So, wir können ja, ich meine, diese Bullshit-Bingo-Karten, die haben ja immer diesen Beigeschmack, dass da Sachen draufstehen, die man nie wieder hören möchte. Und das geht eben dabei um die Sprüche und die Witze. Ich lese jetzt mal vor und pass mal auf, versuch mal nicht zu lachen. Mach mal ein Spielchen auf. Ich bin so gerädert, weil ich um 3 Uhr nachts aufstehen musste, um alle Uhren umzustellen. Endlich geht die Uhr am Backofen wieder richtig. Blöde Zeitumstellung, hatte die Morgenlatte nicht im Bett, sondern im Bus.
Ja, schon ganz gut.
Wo ich schon dabei war, habe ich auch gleich die Waage um 10 Kilogramm zurückgestellt.
Kann ich nicht drüber lachen.
Die Mehrheit der Deutschen stellt die Uhren um eine Stunde zurück, CSU-Politiker wie gewohnt um 50 Jahre.
Ja.
Das Gute an der Zeitumstellung, es wird eine Stunde später Montag. Ja. Zeitumstellung, das ist jetzt auch was für dich, ich wäre für die 80er. Habe meinen Wecker umgestellt und finde ihn nun nicht wieder. Dann fehlt natürlich noch der Klassiker, die Huren werden umgestellt. Ja,
den haben auch viele schon mal gezeichnet.
Aber jetzt kommt's, du musst sehr, sehr stark sein. Zeitumstellung, der Jetlag der kleinen Leute.
Alter, das ist mein Ding. Mittig. In der Mitte. Cartoon.
Ja.
Der Jetlag des Proletariats. So,
hast du ursprünglich
ist es im Original, ja.
Jetzt verstehst du, warum ich dieses Bullshit-Bingo mitgebracht habe. Ich wollte dich jetzt nicht vorführen, sondern fragen, wie fühlt sich das an? Was macht das mit Ihnen, um die Land zu fragen? Es ist doch schrecklich, oder? Du hast ein Cartoon erfunden und die Leute nehmen diesen Spruch und hauen den so inflationär raus, dass dir das jetzt quasi um die Ohren fliegt.
Also ich finde, der ist recht intelligent. Ich finde, dass
also für deine Verhältnisse.
Ja, für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Ich finde, dass der auch das Thema mal anders als die ganzen anderen Geschichten irgendwie umgesetzt hat. Deshalb fand ich den sehr gut und ich finde, dass der zu Unrecht bei einem Bullshit-Bingo da steht. Also weil der einfach für mich zu gut ist. Also weil beim Bullshit-Bingo sind, find ich so die Sachen, was du schon gesagt hast, die Sachen, die man nicht mehr hören will und so, die so eigentlich in der Mitte, die Huren werden umgestellt. Ja. Da gehört eigentlich der hin und nicht der Jetlag der Proletarier.
Du wirst ihn einfach wieder posten.
Du bringst mich jetzt auf den Gedanken, weil ich vergesse das immer, den zu posten bei der Zeitumstellung.
Das war jetzt auch mein Servicegedanke für dich.
Und das machen dann viele Leute, der poppt dann irgendwie im Internet auf, dieser Cartoon, und ich selber vergesse es immer, den zu posten. Aber ich würde mir jetzt, wann wird es? Am Sonntag.
Ja, von heute auf morgen, ne? Von 3 Uhr wird auf 2 Uhr zurückgestellt.
Werde ich den quasi morgen früh posten.
Man sieht jetzt an dieser Diskussion auch, wir sprechen viele Sachen auch vorher nicht ab. Ich habe Olli jetzt tatsächlich damit überrascht.
Ja, das war eine Überraschung.
Weil ich natürlich
auch wie er mich hier immer empfängt, in diesem rosa Bademantel und so. Das ist sehr, sehr süß.
Das ist kein
Rosa. Den hast du, glaube ich, bei Jimmy Homer abgegriffen.
Nein, der Bademantel ist durchsichtig.
Ein Negligé.
Okay, kann man mal lassen, gilt für viele der Witze. Und Olli macht weiter mit, kann man mal
also
machen,
wenn man, diesen wenn, Cartoon wenn, zu posten. Wenn man eine neue Sichtweise auf dieses Thema bekommt, dann ist es ja okay. Dann kann man ja auch einen Uhren werden umgestellt, Witz machen, aber nicht den gleichen Witz immer reproduzieren. Ich selber habe meinen Witz auch nochmal reproduziert, nämlich Weihnachtskarten, die Autogrammstunde des Proletariers. Also wenn man ganz viele Weihnachtskarten unterschreibt, weißt du, da fühlt man sich wie bei einer Autogrammstunde.
So. Okay, also den kannst du dann ruhig weitermachen und wir kommen zur nächsten Rubrik.
Stift auf Stricher.
Jetzt haben wir eine Frage an uns, Cartoonisten. Mhm. Und die Frage stellt, das darf ich im Vorfeld sicherlich sagen.
Ich bin gespannt.
Der unverwechselbare, geile Typ Bernd Gieseking.
Was? Du hast eine Frage von Bernd mitgebracht?
Ich habe eine Frage von Bernd.
Wir haben doch letzte Folge noch über ihn gesprochen.
Genau, wir wollen Bernd als Moderator zurückhaben für den Deutschen Karikaturenpreis. Da läuft unsere Petition auf besserewelt.de.
Onlyfans.
Onlyfans. Bernd ist Kabarettist. Bernd hat ganz viele Bücher geschrieben. Bernd ist der absolute Finnland-Experte. Finde dich selbst, ein großartiges Buch von ihm. Und Bernd, den habe ich gestern angerufen, wir haben uns nett unterhalten, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Und Bernd hat eine Frage an uns Cartoonisten.
Mats ab.
Lieber Olli, lieber Michael, folgende Frage. Wie koloriert ihr eure Cartoons und seid ihr glücklich damit? Denn ihr arbeitet ja normalerweise jetzt mit Computerprogrammen. Das heißt, ihr füllt eine Fläche mit Hilfe des Computers aus. Früher aber, als Kinder bei den ersten Zeichnungen, hattet ihr Buntstifte, dann Filzstifte, dann Kreiden, dann Tuschkasten. Wie schafft ihr es oder wollt ihr diesen Effekt gar nicht mehr, dass Farbe auch ganz unterschiedlich intensiv in der Fläche steht? Also, wie ist euer Verhältnis zu den Farben? Wie geht ihr damit um? Wie entscheidet ihr, welche Farbnuance hineinkommt? Das ist meine Frage an euch in eurem Podcast. Es grüßt Bernd.
Eine Frage voller Unterstellungen. Als ob wir damals, wir hatten doch nichts. Als ob wir diese ganzen Farben gehabt hätten. Nein, Spaß. Danke für die Frage, Bernd. Sehr gute Frage. Olli, ich lasse dir trotzdem meinen Vortritt.
Ich erinnere mich, also wenn ich jetzt, weil ich habe natürlich schon mal über Farbe nachgedacht. Ich habe am Anfang, als ich Cartoons angefangen habe, habe ich sehr farbreduziert gemalt und dann habe ich mal den Flix getroffen, den Comiczeichner, und der, du bist der, der diese grauen Menschen malt. Und er sagt, ja, jetzt, wo du es sagst, irgendwie war es doch so farbreduziert, irgendwie, dass es schon grau war.
Du redest jetzt auch über die Farbtöne der Haut bei dir.
Ja, genau, die hatten so einen Graustich. Sollte gar nicht sein, das war so farbreduziert. Ja, aber die eigentliche Frage dieser Evolution der Farbigkeit oder des Zeichnens, ja, ich habe früher natürlich mit Buntstiften gemalt, Wachsmaler vielleicht irgendwie sogar noch davor. Dann weiß ich noch, dass ich viel mit Plakafarbe irgendwie unterwegs war und so, und jetzt wird elektronisch koloriert. Ja, es geht natürlich so ein bisschen dieses Handmade irgendwie und dieses Raffe verloren, wobei ich persönlich zum Beispiel am Computer zeichne und die Flächen meistens händisch ausmale.
Also ich möchte mal eben für uns beide ergänzen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass der Computer das für uns macht, sondern wir arbeiten mit einem Grafiktablett und man sitzt da mit einem Stift dran. Das heißt, es ist ja schon eine manuelle Arbeit, die man dort vollzieht. Und das ist auch bei mir der Fall, dass ich quasi dann diese Flächen händisch, wie du sagst, ausmale. Du meinst im Grunde, du füllst sie jetzt nicht mit einem Füllwerkzeug, sondern es wird schon mit einem Stift dann in der Fläche rumgemalt. Und das hat schon ein bisschen so auch was Meditatives, wie ich finde. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass der Computer einem eine Arbeit abnimmt. So, das wollte ich nur mal eben klarstellen jetzt für eine Kolorierungsfrage. Du arbeitest ja schon mit einem Werkzeug, so wie mit einem Stift.
Ja, genau. Also ich glaube, dass sich das entwickelt hat. Ich glaube, dass man, ich mache manchmal Illustrationen und so, wo ich versuche, diese alten Techniken, weil das ist ja auch, das Perfide ist irgendwie, dass man bei Malprogrammen oder auch bei Photoshop und so natürlich auch verschiedene Pinsel zur Verfügung hat, die dann Aquarell zum Beispiel oder Ölfarbe malen irgendwie simulieren. Ne? Also dass man so einen Farbauftrag hat, so einen digitalen.
Ja, aber um das zu beherrschen, musst du es trotzdem einmal echt gemacht haben. Also ich denke da beispielsweise an die Simulation von Ölfarben, wie die auf so einer Arbeitsfläche ineinander laufen. Auch wenn du vorher eine Farbe aufgetragen hast und dann mit dem Pinsel, mit einem harten Borstenpinsel wieder drüber gehst und da die vorne Farbe verschmierst mit der neuen, das ist schon eine Sache, die musst du auch im Computer beherrschen. Es ist nicht so, dass du eins zu eins irgendwas malst.
Nein.
Das wird richtig geil simuliert
das,
und du musst es können.
Da bin ich absolut bei dir, weil das ist auch das, was ich immer versuche. Du musst eigentlich diese zeichnerische Grundlage auf Papier, wenn wir jetzt mal beim Zeichnen bleiben oder Illustrieren, die musst du dir aneignen, weil es geht ja irgendwie auch Licht und Schatten und solche Dinge, ja. Die lernt man halt einfach besser, wenn man das nicht direkt alles am Computer macht, weil da muss man nachdenken, weil beim manuellen Zeichnen, wenn du dann was falsch machst und jetzt eine Schattenseite da machst, wo sie vielleicht nicht hingehört, dann ist sie da. Und wenn das dann scheiße aussieht, dann kannst du nicht Apfel Z machen oder irgendwie drei Schritte zurück, sondern die ist dann erstmal auf dem Papier. Das kann man dann halt irgendwie solche Fehler dann in der Farbigkeit und so kann man da halt schlecht korrigieren. So, was bedeutet irgendwie, dass man sich eine gute Grundlage schaffen muss, irgendwie, damit man irgendwie so ein Gefühl dafür hat, irgendwie, wo kommen Lichter her, blablabla, hin und her. So. Und beim Kolorieren dann beim Digitalen, wenn man diese Grundlage hat, dann versucht man ja schon nicht, also es ist natürlich ein Stilmittel, wenn man jetzt komplett flächig arbeitet, man versucht ja irgendwie auch Licht und Schatten irgendwie und so damit mit reinspielen zu lassen. Ich finde, die Frage von Bernd ist halt tendenziell so.
Nicht tendenziös.
Tendenziös.
Dass wir faule Säcke
sind. Dass natürlich ein handgemaltes Bild jetzt mit Aquarell oder mit Markern eher nach Handarbeit aussieht als das Digitale.
Ja, ich meine, es ist so, dass ich wirklich sehr gerne analog komplett arbeite und nicht umsonst ja auch eine Partnerschaft eben mit Tombow habe, wozu ich dir auch
Tombow, dann halt die dein Stifte, Stift, dein Stift, dein Stift deines Vertrauens,
genau.
Wenn man so sagen will,
Tombow. Und eben auch dort beispielsweise an den Markern ja mit an der Produktentwicklung gearbeitet habe und
ja,
der Papierauswahl. Und ich mag es einfach sehr entspannt, überhaupt analog zu arbeiten. Du hast halt hinter ein Original. Wenn jemand ein Original
hat, mal einmal
das
sagen
ist
darf,
ein Dauerzustand, dass du hier ständig dazwischen redest. Und ich mache hier auch gleich den Gerry Streberg und melde ich mich mal so richtig auf.
Bitte, mal weiter, bitte.
Andauernd fällst du mir ins Wort.
Ich habe jetzt nur auf den Satz von dir gewartet, weil du ja an der Stiftentwicklung mitgearbeitet hast, dass du auch gerne deinen eigenen Stift anfasst. Entschuldigung, das ist doch so ein Running
Gag. Das muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Konzept.
Man hat auf jeden Fall ein Original, was natürlich für Sammler oder die Leute, die ein Original haben wollen, auch viel interessanter ist. Und man kann dort eben auch die Schritte auch tatsächlich auf so einem Blatt noch irgendwie sehen und nachvollziehen. Sei es jetzt von der Bleistiftskizze, einigen wegradierten Sachen und der Tuschezeichnung und dann hinter der Farbfluss. Natürlich ist das alles sehr viel besser. Aber genau diese Sachen sind halt eben auch der Grund, weshalb man gerade im Alltagsgeschäft viele Sachen auch einfach komplett digital macht. Also es ist der Zeitdruck, wo man Sachen abliefern muss, was sehr zuträglich ist, dann mit dem Computer zu arbeiten. Du hast gerade Steuerung oder Apfel Z erwähnt. Man kann Schritte rückgängig machen. Was für uns beide auch relativ wichtig ist beispielsweise, ich arbeite mit einer Farbpalette auch beim Computer. Ich habe eine Farbpalette angelegt, Hauttöne, Grüntöne für Bäume und was weiß ich nicht, Blautöne, Himmel, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du ein Buch machst und innerhalb des Durchblätterns merkst, die ganzen Cartoons haben an unterschiedlichste Farben. Hauttönen, also den Hauttönen, wo gleiche Hauttöne sein sollen, ne? Also ich rede jetzt nicht über Diversität, sondern wenn jetzt zwei gleiche Hauttöne da sind, da ein Bruch drin ist oder die Farben einfach nicht miteinander harmonieren. Das kann man natürlich viel, viel besser mit einer Computerfarbpalette, die man sich angelegt hat, dann erzeugen, als wenn man immer wieder alles neu anmischen muss.
Aber da geht es halt ja auch um das Erscheinungsbild, dass man halt das so halt Corporate-Farben hat.
Eine bewusste Entscheidung für digitale Arbeiten.
Yeah. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist diese, dass man ja mittlerweile so die Möglichkeit hat, das Analoge digital zu simulieren.
Ja.
So. Und das mache ich ab und zu, wenn ich so Illus mache oder so, dann versuche ich das extra dreckig zu machen oder irgendwo so ein bisschen diesen Handmade-Charakter da reinzubekommen, der vielleicht auch anders aussieht, als wenn man es jetzt wirklich per Hand gemalt hätte irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch so eine Entwicklung.
Ich meine, die Grenzen sind fließend. Du kannst ja beispielsweise auch deine Zeichnung komplett digital zeichnen. Du druckst sie dann in Schwarz-Weiß aus und machst dann zum Beispiel die Schattierung, von der du gerade gesprochen hast,
ja,
mit einem einfachen Grau-Aquarell, machst du die Schattierung rein, scannst das Ganze wieder und kolorierst dann farbig halt mit dem Computer. Da werden Grenzen durchbrochen von der Optik her und natürlich von der technischen Anwendung. Da weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie wurde das jetzt gemacht. Aber es hat dann auch wieder diesen Charme des Handgemachten, aber du hast die Kontrolle mit den Farben viel mehr. Also ich würde das gar nicht so schwarz-weiß sehen, jetzt, dass man nur so oder so arbeiten kann.
Aber schwarz-weiß ist auch ein gutes Stichwort, weil ich finde, dass ich in letzter Zeit irgendwie sehr gerne auch einfach mal nur schwarz-weiß zeichne.
Ja, weil du eine faule Sau bist.
Ich habe, um da nochmal drauf hinzuweisen, mein Fußballbuch, mein upcoming Fußballbuch mit Arndt Zeigler zusammen, Fußball am Arsch, habe ich zum Beispiel komplett in Schwarz-Weiß gezeichnet.
Und kriegst die gleiche Knete dafür, wenn du es jetzt farbig gemacht hättest, ne? Denk mal drüber nach. Also man könnte seine Effektivität ja fast verdoppeln oder verdreifachen, wenn man einfach auf die Farbe verzichtet. Siehe, Hauck und Bauer.
Ja.
Ja, da wird was Schwarz-Weiß hingeworfen, abgeschickt.
Einfach und hingerotzt und so, ja, aber das ist schon sehr gut. Nein, Hauck und Bauer, ey.
Da muss man erst mal können, besten, dass das nämlich besten so für sich steht.
Ja, genau.
So, das ist es nämlich. Ja, Bernd, ich hoffe, die Frage ist zu Genüge beantwortet. Ansonsten frag einfach nochmal, aber frag detaillierter.
Ja, ist halt sehr komplex. Ja. Da kommt man so ins Plaudern halt. Ich glaube, dass es nicht die eine Antwort gibt, aber das ist interessant für alle Menschen, die da draußen sind und zeichnen. Ich nehme jetzt mal mit, was ich interessant fand, was ich so nicht habe, so eine Farbpalette. Intuitiv benutze ich immer die gleichen Farben.
Wahrscheinlich nimmst du sie mit der Pipette aus Vorkartons. Ja, so. Das ist so, dass ich dann halt einfach eine Palette mit genau der Technik auch ja angelegt habe, dass ich die Vorkartons nicht mehr öffnen muss.
Das ist ja auch.
Du machst es wie beim Sauerteig, ne? Du nimmst immer so ein Stückchen aus dem alten Cartoon in den neuen mit rein.
Ja.
Auch eine sehr schöne Geschichte. Jetzt ist sie hier dokumentiert im Podcast und ich hoffe, Bernd hat damit uns einige Geheimnisse entlockt, so wie er es wahrscheinlich vorhatte. Danke für die Frage. Für alle Leute, die analog arbeiten möchten, empfehle ich übrigens die Firma Tombow mit ihren Stiften und damit geht zur nächsten Rubrik.
Fassen Sie den Stift von Michael Holtschulte an.
I had a stream.
Ja, hast du Fernsehen gucken können? Also Streaming-Dienste genutzt diese Woche?
Ich habe Streaming-Dienste genutzt. Mich hat es ja nach der Messe noch für 2 Tage so ein bisschen umgehauen. Da habe ich eher so leichte Kost geguckt.
Ja.
Nicht unbedingt irgendwas, was man jetzt empfehlen müsste. Du weißt ja, wie das ist, wenn man sich dann krank fühlt, entspannen möchte. Da ist sicherlich nicht gerade irgendwie Narcos oder sowas förderlich. Deswegen kann ich da aus den Tagen nichts empfehlen. Ich habe aber kurz vor der Buchmesse eine Serie gesehen. Die heißt The Bear.
The Bear.
The Bear. Also der Bär. Sie läuft auf Disney Plus und scheint gerade so ein Überraschungserfolg zu werden. Könnte sich zur Serie des Jahres entwickeln, so wie darüber geschrieben wird. Aber ich muss sagen, ich fand sie auch sehr, sehr toll. Ist eine Miniserie mit 8 Folgen. Die Hauptrolle wird von Jeremy Allen White gespielt. Der ist vielleicht, hast du hier Shameless gesehen? Die US-Fassung von Shameless?
Nee, glaube ich nicht.
Okay, für alle HörerInnen da draußen, er hat Lip bei Shameless, der US-Fassung von Shameless, gespielt. Und er spielt dort die Hauptrolle, den Carmen Bersetta.
Schon sehr speziell jetzt, ne? Die in der US-Fassung von Shameless.
Naja, es ist ursprünglich eine englischsprachige Serie gewesen und die ist in Amerika auch deswegen so unglaublich gut und erfolgreich, weil die Original-Drehbuchautoren dann nach Amerika gegangen sind und extra für Amerika die Serie nochmal neu geschrieben haben. Auf eben Chicagoer Verhältnisse und sowas. Und ist eine eigenständige Serie. Deswegen,
ja, aber wir reden ja über die andere Serie.
Ja, aber es ist halt eine Art der Adaption, die da aufgegangen ist und funktioniert hat, dass man sich auch beide angucken kann. Ähnlich wie bei The Office und Stromberg und so. Das sind ja auch, basiert ja alles auf der gleichen Idee.
Was aber viele ja nicht wissen, irgendwie, dass es Serien gibt, die dann im Ausland zum Beispiel gelaufen sind irgendwie und dann hier oder in anderen Ländern adaptiert werden auf regionale Gegebenheiten, aber die Ursprungsidee ist halt zum Beispiel aus England.
Meistens
oder
aus Amerika. England bei solchen, solchen Serien. Wie gesagt, dieser Mensch, der spielt die Hauptrolle und er gilt in der Serie als einer der besten Köche der Welt, ein Sternekoch. Und der Bruder bringt sich um und er hinterlässt ihm eine Sandwichbude in Chicago, inklusive Schulden. Wie das dann so ist, eher so ein Erfolgstyp und renovierungsbedürftige Küche, eingefahrene Muster, unmotivierte Mitarbeiter, die auch keinen Bock haben, irgendwas zu ändern. Er versucht dagegen anzukämpfen und den ganzen Laden wieder ins Rollen zu bringen.
Ist das eine Comedy-Serie?
Es ist eine Dramedy. Es ist wirklich ein sehr schöner Mix.
Dramedy, also ein Drama mit Comedy-Elementen.
Mit Comedy-Elementen und auch sehr viele Sachen fürs Herz. Es gibt halt einen sehr authentischen Einblick in eine Küche, die jetzt nicht irgendwie Sterneküche ist, sondern bildet halt auch diesen rauen Ton ab, den man in Küchen sofort findet. Wusstest du, dass halt der meiste Medikamentenmissbrauch, so Beruhigungsmittel und sowas oder Aufputschmittel und so, von Köchen, scheint ein stressiger Job zu sein.
Ich weiß nur von einem alten Kumpel, der auch Koch gelernt hat, dass das ganz schön hart da ist in der Küche. Also
das wird in der Serie auch sehr, sehr deutlich. Ja. Und du erzählst ja immer, die Serie hatte ich irgendwie mit den Shots und den Kameraeinstellungen. Kann ich dir sagen, die Serie ist sehr bildgewaltig.
Und es geht toll. Um Essen, das interessiert mich natürlich sofort.
Das Essen ist super abgebildet.
Warum heißt der The Bear?
So heißt der Laden.
Ach, der heißt so, der Laden.
Und da ist der Sandwich-Laden in Chicago. Ich werde dazu zum Inhalt jetzt auch nichts weiter sagen. Für dich ist halt interessant, es ist bildgewaltig. Es sind tolle Shots und... Naja, wie gesagt, die Authentizität kommt auch daher, die haben beispielsweise die Hauptdarsteller erstmal mehrere Wochen lang schneiden gelernt.
Ah, ja, also, dass sie dann auch wirklich in der Küche funktionieren. Dass sie auch richtig gut schneiden, ja. Das ist,
und zum Thema Schnitt und künstlerische Kamera und so. Die vorletzte Folge kommt ohne Schnitt aus. Die ist in einem durchgeführt.
Ein One-Taker sozusagen.
Ein One-Taker ist jetzt auch schon nicht nur künstlerisch, sondern auch schauspielerisch eine Leistung. Jetzt nicht auf dem Niveau von 1917, wo es über einen ganzen Film ist, aber die haben schon ein bisschen Anspruch da an sich selbst. Wie gesagt, ist eine coole Mischung und könnte mir vorstellen, dass der Schauspieler jetzt auch vielleicht diverse Preise kriegt, weil die Serie wohl wirklich jetzt als Top-Serie gehandelt wird. Überraschungserfolg. Hat mich gepackt. Ich habe heute noch gelesen, zweite Staffel ist in Planung. Würde mich darüber freuen, wenn die tatsächlich kommt.
Da werde ich auf jeden Fall reingucken. Ich habe jetzt geguckt The Watcher auf Netflix. Da geht es um eine Miniserie, die lose auf einem wahren Verbrechen basiert. Ja, sie wurde von Ryan Murphy geschaffen. Und das ist so eine Geschichte, wo jemand Briefe an ein Haus schreibt, erstmal, und dann an die neuen Bewohner. Ist so ein bisschen Thriller, Horror, wenig Horror eigentlich. Eigentlich ist es auch nicht so wirklich eine Empfehlung, weil...
Ich schon hier voll gespannt und klebt dir an den Lippen. Und
nein, ich habe sie angefangen, ich habe sie geguckt und sie ist gut und da sind so Momente, wo man dann auch selber anfängt bei wo jemand die forschen dann irgendwie, wer kann das sein und holen sich Privatdetektive und blablabla und so, dann ist man ja selber so drin und überlegt schon, wer könnte jetzt der Watcher sein und so. Ist ein für mich enttäuschendes Ende eigentlich. Also die Serie ist eigentlich gut, bis dann vielleicht die letzten beiden Folgen. Ich fand's nicht so mega von der Auflösung. Hätte ich mir ein bisschen was, also hätte ich mir anders oder besser vorgestellt. Deshalb weiß ich nicht, also man kann die gucken, aber ich fand die jetzt nicht so super berauschend.
Okay.
Also zum Ende hin.
Ja. Das lässt mich jetzt mit Fragen zurück. Vielleicht gucke ich mir einfach mal den Trailer an und werde dann entscheiden. Ich habe mir auch Dahmer angeguckt und ich muss sagen, die Serie war einfach zu lang. Ansonsten okay, viele Sachen nicht authentisch, nicht so, wie sie wirklich passiert sind. Witzig fand ich tatsächlich den Meta-Humor, als sie darüber diskutiert haben, dass halt darüber Comics gemacht werden und man dies verklagen sollte.
Ja.
Innerhalb der Netflix-Serie fand ich das witzig, weil ja auch gerade die Diskussion von den Angehörigen Presse stand, aber wirklich einfach zu lang. Sorry.
Ja, man hat dann so einen Stoff und wird da irgendwas Fiktives zu einer realen Story dazu addiert und dann weiß ich nicht, dann hat man vielleicht auch so viel gedreht irgendwie und dann kann man da noch eine Folge draus machen. I don't know, ja. Aber gebe ich dir recht, vielleicht zu lang. Ich fand es jetzt nicht zu brutal. Also du hast ja gesagt, das haben wir letztes Mal schon besprochen, ne?
Nee, weil letztes Mal habe ich die Serie noch nicht gesehen. Wir haben in Frankfurt drüber gesprochen. Okay. Hatte ich dir gesagt, ich habe sie jetzt gesehen, nachdem du sie empfohlen hast. Nein, ich fand auch die Brutalität der gezeigten Morde ist jetzt nicht so schlimm. Es ist nur diese unerträgliche Langsamkeit der Erzählung und wie lange sich das hinzieht mit diesen Morden. Und das ist natürlich ein Stilmittel. Das ist, kommt wahrscheinlich vom Terrorkino, vom Französischen, wo wirklich unerträglich lange die Bildeinstellung und die Kamera auf so einem Moment bleibt, bis man nicht mehr kann als Zuschauer.
Ja, dann deswegen, kannst du dir als nächstes, wenn du da nicht drauf stehst, den Film Im Westen nichts Neues angucken. Den habe ich mir gestern Nacht noch reingepfiffen, weil da ist das auch so. Also, ich finde natürlich schreckliches Thema. Erster Weltkrieg und zeigt die ganze Brutalität, also das ist eher so ein Film.
Eine schlechte Laune-Film. Ich habe ja zu Dame auch gesagt, es ist eine schlechte Laune-Serie, ne?
Die ganze gut, aber weißt du, am Ende, wenn es jetzt irgendwie um Krieg geht oder halt irgendwie um Massenmörder, setzt man sich ja nicht davor, sagt, jetzt müssen wir mal gute Laune haben hier. Ist ja total bedrückend. Also sind ja bedrückende Themen und so. Und da muss man ja vielleicht sagen, dann den Filmemachern oder Serienmachern, ja, habt ihr geschafft, habt das Thema gut hier bei mir platziert. Ich habe jetzt irgendwie richtig, richtig schlechte Laune.
Erstmal ja selbst schuld, wenn man es anmacht.
Ja, natürlich. Man kennt ja die Themen irgendwie und dann oder worum geht es so im Groben und sag mal so, wenn man jetzt gute Laune oder gute Unterhaltung haben möchte, dann sind so fiktionale Sachen vielleicht besser. Also selbst wenn man jetzt Horror haben will, dann guckt man sich lieber Halloween an, als jetzt eine Serie über einen Massenmörder.
Ja, das Problem bei Dahmer ist eben aber, wo du jetzt Fiktionalität sagst, dass da auch viele Sachen halt zuerfunden sind. Also diese Nachbarin beispielsweise, die hat eigentlich im Haus weiter gewohnt und die Nachbarin, die wirklich daneben der Wohnung gewohnt hat, die hat das relativ wenig interessiert und fand den Typen sogar ganz nett. Solche Sachen
halt. Ja, gut, das weiß er ja nicht. Das wäre jetzt für mich irgendwie okay, aber ist auch egal. Ich finde, man kann die Serie gucken, weil sie gut gemacht ist, filmisch. So, du sagst aber, nee, wir gehen jetzt erstmal was essen in Chicago bei The Bear.
Ja.
Und ich sage, The Watcher muss man nicht unbedingt gucken und Im Westen nichts Neues ist sehr, sehr, sehr bedrückend.
Auf die Ohren.
Auf die Ohren, was aber jetzt, weil wir natürlich auf der Buchmesse waren und da schließt sich der Kreis.
Und wir waren eben nicht in der Halle mit den Hörbüchern, deswegen müssen wir müssen es unbedingt
genau,
für diese Folge.
Genau, visuell wie auf die Augen eigentlich wieder.
Ne? So. Auf die Augen, ja.
Auf die Augen.
Ist natürlich eigentlich sowieso logisch für einen Podcast wie unseren. Wie kam er auf die Idee, Hörtipps zu geben?
Naja, weil wir
einen Hörpodcast machen, ja?
Ja, also Musik, man hört ja auch gerne mal Musik, ja, also
würde ich auch beibehalten, aber ja, man muss jetzt also halt damit leben, wir sind Cartoonisten und natürlich.
Auf die Augen, auf die Ohren, auf die Nüsse.
Ja.
Irgendwann machen wir auch mal eine Schokoladenempfehlung vielleicht.
Wir haben Bücher mitgebracht von der Buchmesse. Wir frühstücken mal ganz schnell ab. Vom Buffet der guten Laune nehme ich Die sauren Gurken. Das ist ein Buch über Depressionen. Wir hatten heute schon drüber gesprochen, deswegen spare ich mir das jetzt. Eine dicke Empfehlung von mir. Und zu diesem Thema, weil ich sehr, sehr wichtig finde, wird auch in einem der folgenden Podcast-Folgen wird ins Detail noch gegangen und vielleicht sogar mit einem Gast, aber heute wird dieses Buch nur empfohlen.
Wir wollen heute noch nicht so viel verraten. So, ich habe mitgebracht aus der Messe Das Humboldt-Tier von Flix, habe ich
das
mitgebracht.
Das haben wir beide mitgebracht.
Und zwar
ganz stolz waren
wir. Ganz stolz, weil wir dem Chef von Lappern gesagt haben, immer, wir wollen dieses Buch signiert haben von Flix.
Auch noch mehr Glück als Verstand
weil,
gab,
weil
muss
wir,
man sagen.
Weil wir Flix zufälligerweise getroffen haben und gesagt, hey Flix, und dann haben wir ein bisschen gequatscht, bla bla bla, ey, signier uns doch mal dein neues Buch. Und dann haben wir den Klaus, ne?
Ja.
Losgeschickt, sagen wir mal. Und dann hatte Klaus nur zwei Luxusausgaben, ne? Festgebunden, irgendwie mit einem mega Print drin und so. Und die haben wir dann bekommen. Und die hat der Flix uns signiert. Das Humboldt-Tier, das haben wir beide mitgebracht.
Sehr empfehlenswert. Sowieso der deutschsprachige Comic diesen Jahr.
Also Flix ist The Comic Man, ja. Irgendwie ja. Hat jetzt das Humboldt-Tier gemacht, also das Masipulami.
Ein absolut Ritterschlag ja, für einen deutschen Comiczeichner.
Ja, aber das durfte er zeichnen, weil er hat ja vorher Spirou gemacht.
Ja.
Und das hat er auch wunderbar gemacht. Und deshalb hat er jetzt das gemacht. Ich glaube, das war nicht der letzte Band, den er gemacht hat in diese Richtung.
Dann haben wir. Soll er mal machen. Ich ziehe meinen Hut. Comiczeichner, diese Fleißaufgabe.
Super. Fleißaufgabe, super gemacht, super Geschichten. Und jetzt kommt noch on top. Flix ist auch ein töfter Typ.
Super lieb, ne?
Der ist so lieb, so lieb.
Deswegen habe ich ihm auch ein paar meiner Tombow-Stifte geschenkt. Diese ja. Superstifte, mit denen man so toll auch genau. signieren kann.
Und Flix hat direkt gesagt, die werde ich jetzt mal ausprobieren und dann zur Seite legen. So, wir haben das nächste Buch.
Er hat
Buch.
Sie benutzt und für gut befunden.
Beste Bilder 13.
Nicht zu verwechseln mit Beste Bilder 22, das gibt es nämlich noch nicht, weil Beste Bilder 13 ist für das Jahr 2022.
Aha.
Das hängt damit zusammen, dass vor 13 Jahren zum ersten Mal Beste Bilder rauskam. Deswegen ist das ja so durchnummeriert, ja. Nur als kleine Info für unsere Hörer.
Und schon wieder ein Titelcartoon von Mario Lars.
Das nimmt langsam überhand.
Das nimmt überhand. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, warum immer der Mario Lasser. Warst du schon mal auf Beste Bilder auf dem Cover?
Ich glaube, nein.
Ich war mal, das war mein Ritterschlag, fiese Bilder war ich mal drauf auf dem Cover. Dann nochmal auf reizende Bilder.
Aber weißt du, solange ich auf meinen eigenen Büchern auf dem Cover bin, ist alles okay noch.
Beste Bilder. Ja. Das ist Value for Money. Da sind ganz viele Top-Cartoonisten drin, die besten Cartoons des Jahres für kleines Geld.
Fast 180 Seiten voller Cartoons.
180 Seiten für leckere
12 Euro?
12 Euro.
Die nehmen nur 12 Euro.
Nur 12 Euro? Das ist viel zu billig.
Ja, das ist übrigens auch, wie gerade schon erwähnt, das Buch zur Ausstellung Beste Bilder in der Karikatur in Kassel. Man nennt es auch Ausstellungskatalog in dem Fall, aber es ist halt ein wunderschönes Buch, was man sich jedes Jahr kaufen sollte.
So, ich habe noch abgegriffen Gregor Karzios. Der hat das ABC der Videospiele Level 2 rausgebracht.
Ach, das habe ich ja auch bekommen. Auch ein sehr empfehlenswertes Buch.
Das habe ich mir auch signieren lassen. Der Gregor ist so ein bisschen introvertiert. Tu ihm vielleicht aber Unrecht. Wenn man sich so kurz auf der Messe kennenlernt, dann lernt man sich ja auch manchmal nicht so richtig kennen.
Naja, er schreibt ein Buch über Computerspiele.
Ja, ja, gut, das ist vielleicht... Genau.
Aber vielleicht waren wir auch einfach zu...
Wir waren zu aufdringlich, und übergrifflich vielleicht.
Und zu laut.
Zu laut auch. Ja. Gregor, alte Suppe, so, hör mal. Kannst du, hol mal deinen Joystick raus und mal uns mal hier was rein. So, das ist aber auch ein schönes Buch über die Geschichte der Videospiele. So, dann habe ich, wie gesagt, zu Mensch, ne, habe ich abgegriffen. Und da muss ich kurz mal hier rein, ne? Das sind von Arisu Weitholz Skizzen und Blicke zurück auf Herbert Grönemeyer Album Mensch.
Ein sehr schönes Buch, ich hab's gesehen.
Ja, ja, das Cover ist schön, ich habe nur mal kurz so reingeblättert, muss man sich so reinwursteln, glaube ich, irgendwie, aber ein sehr schönes Buch von Kunstmann. So, was hast du noch abgegriffen?
Ja, beispielsweise bei Kunstmann das Cartoonbuch von Hauck und Bauer. Das sieht aus wie so ein kleines Kirchen.
Das habe ich nicht mitgenommen, schade.
Gesangsbuch, rot, wundervoll verarbeitet und total niedlich und natürlich mit Hauck und Bauer Inhalt von der Empfehlung. Das heißt, glaube ich, auch einfach nur Cartoons. Es steht Gedichte drauf, es ist durchgestrichen, da steht da Cartoons. Typischer Hauck und Bauer Humor und ich liebe dieses kleine Büchlein. Das wäre meine Empfehlung von da. Dann hätte ich jetzt hier noch.
Ich habe noch um die Brücke, ein Cartoonistenduo, Hauck und Bauer. Und ich habe noch das Buch mitgenommen von Schilling und Blum.
Ja.
German Zen. Sagt man das so?
Zen, ja.
Entschuldigung. German Zen. Das ist ja auch ein wunderbares. Die beiden mag ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem auch den Zeichenstil und auch den Humor. Auch ein schönes Buch.
Genauso wie das
schöne Cartoon zum Entspannen und Comics.
Auch ein tolles Buch wieder. Auch richtig, richtig schön aufgemacht und dick und viel fürs Geld. Das Märchenbuch von Piero Masterle.
Ja, genau. Das habe ich hier auch. Das ist Halt die Fresse, Rapunzel, heißt das. Das ist auch, das ist big gemacht. Ne? So, das Cover ist irgendwie auch wunderschön, so mit Gold und so mattiert und so. Da sind die Märchen drin, die Piero auch in seinen Live-Shows, glaube ich, zeigt, ne, als animierte Filme und so. Und
selbst Teil der
Teil der Geschichte wird, die findet ihr in Halt die Fresse, Rapunzel.
Wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, ist der Abreißkalender von Thorsten.
Thorsten Schröter, Abreißkalender.
Du bist auch so ein Kalender, da sind jeden Tag
Du bist auch so ein Buch, ey.
Jeder Tag ein Spruch von Thorsten. Ja, sehr empfehlenswert, ich finde es nur obwohl es ist ein Tageskalender. Ich habe einen Postkartenkalender, der wöchentlich ist. Die tun sich nichts, also von daher kann man es ruhig empfehlen.
Also ich würde mal behaupten, Michael, was wir hier empfehlen, also wir werden nicht ein Buch weniger verkaufen, wenn sich andere Leute...
Ich rede ja auch über meinen Kalender.
Nein, auch Kalender. Ich finde sowieso das Thema Kalender irgendwie, also wer braucht heute noch einen Kalender? Wir haben doch alle ein Telefon und da ist halt alles drin und so. Da wird das Leben organisiert.
Ja, Olli, das sagst du jetzt, weil du gerade keinen am Start hast.
Ich habe den Schalke-Ballender 2023, der ab sofort im Handel verfügbar ist.
Jetzt mal an der Wand hängen.
Ja, natürlich, ein schöner Wandkalender mit großen Cartoons, nicht so Postkarten, so klein, so piefig.
Wo man noch jahrelang was von hat, von den Postkarten. Und deinen Kalender, den nimmst du dann ab nach dem Jahr.
Ja, da hatte man aber ein gutes Jahr mit Schalke 04.
Aber Tatsache ist, dass auch dieser Kalender, auch wenn er von dir ist und wenn er ein Fußballkalender ist, auch seine Daseinsberechtigung hat und auch neben dem Kalender von Thorsten und mir eine Daseinsberechtigung hat. Weil es ist ein Kalender zum an die Wand hängen. Meiner ist ein Postkartenkalender und der von Thorsten ist ein Abreißkalender für jeden Tag. Also eigentlich könnte man alle drei parallel benutzen.
Absolut. Sie können alle drei Kalender haben eine Daseinsberechtigung in Ihrem Haushalt. Der eine, wenn Sie Postkarten an Freunde verschicken wollen. Der andere für einen guten Spruch am Tag. Sie können ja nicht immer diesen Podcast hören. Und die Wand wird auch bespielt. So, das ist auch wunderbar.
So dann haben wir noch gemeinschaftlich ein Weihnachtsbuch.
Ja, ich möchte bitte, weil wir gerade beim Fußball waren und meinem Schalke-Ballender 2023, der Phil und der Burg. Phil Hubbe und Burg haben ein Buch gemacht, die besten Fußball-Tunes aus dem Kicker. Weil bei mir geht es ja nicht nur um mich, sondern weil ich habe ja auch ein Fußballbuch, was irgendwie im November kommt und zwei sogar.
There's no I in Team, ne?
Ich überlege gerade, gibt es noch so einen Spruch? Ich finde aber, das ist auch eine Sammlung der besten Kicker-Cartoons von den beiden, weil ich darf ja hier nicht über Fußball sprechen.
Mach ruhig.
Aber ich freue mich halt immer, wenn ich Burg treffe, der ist Gladbach-Fan, dann unterhalte ich mich den ganzen Abend fast mit ihm über Fußball.
Also jetzt habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, doch. Ich habe mich weggestohlen von euch und habe dann mit Burg über Fußball gesprochen.
Genau genommen habt ihr euch über Fußball unterhalten, als wir essen waren.
Ja, genau.
Und wir wollten los und ich weiß noch, da habe ich gesagt, ihr könnt auch gleich bei der Titanic weiter, Party noch weiter über Fußball reden. Habt ihr noch über Fußball geredet bei der Titanic?
Nee, glaube ich nicht. Ich kann mich aber auch nicht mehr so
erinnern. Funktionierte Fußball nur in dieser Situation im Restaurant, das ist faszinierend.
Ja, weil man da ein bisschen Ruhe hatte, das andere war ein bisschen laut. So, dann Beck habe ich hier noch, End of Weekend, ist irgendwie ein neues Buch von Beck. Ist auch, also Beck war unheimlich gut drauf, fand ich.
Ne? Ja.
Ja. Dann haben wir noch einen, komm, den möchte ich auch noch, weil ich mich auch sehr gut mit ihm unterhalten habe, Meta Bene.
Super Typ.
Super Typ aus Berlin.
Und also wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, alle Leute zu erwähnen, mit denen wir unterwegs waren, dann müssen wir natürlich auch Tobias Vogel mit Krieg und Freitag erwähnen, auch ganz viele neue Produkte am
Start.
Also
ganz der hat ja ganz viele neue Produkte, ganz neue Bücher irgendwie, da kommen 15 neue Bücher wahrscheinlich.
Hatte auch sehr viel Spaß mit ihm an dem Wochenende, super Typ. Dann natürlich Lara Eimers Buch bei Lappmann bitte kaufen. Und wen haben wir noch vergessen?
Meta Bene, den Sorgenboy haben wir auch erwähnt, den haben wir, Piero haben wir, Miguel haben wir auch genannt.
Miguel haben wir genannt mit seinem Best of Deutschen Bahn.
Ralf Rute, auch ein Nachwuchskartonist, den wir mal verkauft haben. Der verkauft genug Folie.
Ja, also von daher.
Ich glaube, wir haben alle
dann gecovert. Ist damit dieser Werbeblock beendet.
Es zeigt das
Weihnachtsbuch doch noch erwähnt.
Genau, es gibt ein Weihnachtsbuch. Das heißt, wie heißt denn das? Fieses Fest?
Ja. Ich hatte es.
Wie bin ich denn nur drauf gekommen?
Ja. Ich habe es aus dem Regal genommen, aber das vom Vorjahr oder Vorvorjahr. Deswegen musst du jetzt aus dem Lameng.
Also ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe es geschickt bekommen. Man kriegt ja dann als Autor, kriegt man immer ein Belegexemplar oder zwei.
Aber du hast drauf geguckt.
Ich habe drauf geguckt.
Und da ist doch schon einer bei abgegangen.
Da freue ich mich natürlich sehr, weil das Cover ist von mir. Da sind die Heiligen drei.
Coverboy.
Da sind die Heiligen drei Könige drauf. Die kommen nach Jerusalem, nach Bethlehem. Und der kleine Jesus-Junge im Stall denkt sich, geil, die ersten drei Follower.
Ja, von mir sind auch Cartoons drin, von dir auch nochmal drin.
Ja, also es ist ein...
Und von ganz vielen, auch der vorhin aufgezählten Kolleginnen, auch ganz viele Cartoons drin. Auch ein sehr empfehlenswertes Geschenk, vor allen Dingen für Leute, die nicht wissen, was sie sonst schenken sollen zu Weihnachten.
Ja, ich finde es irgendwie, es ist natürlich immer so eine relativ gemeine Betrachtung von Weihnachten, deshalb steht da ja auch fieses Fest drauf. Also weil ja auch alle, oder ich sag mal nicht alle, aber viele verbindet ja auch so eine Hassliebe mit Weihnachten, ne? So eigentlich auch ganz cool und irgendwie mal ein bisschen entspannt und so, aber manchen gehen die Festivitäten irgendwie auch ein bisschen zu weit.
Naja, verständlicherweise, wenn man zu Weihnachten die ganze Sippschaft zu Hause hat.
Ja, ich freue mich zum Beispiel immer. Ich finde das immer ganz, ganz toll.
Ich weiß es noch gar nicht. Ich werde es dieses Jahr mal ausprobieren. Vielleicht mag ich es ja sogar.
Also ich find's super, also wenn alle zusammenkommen. Meine Kinder, die Nichten, die
Kindesnichten
und Schwager und Schwägerinnen und die Kinder und dann ist die Hütte voll. Und
du dann auch irgendwann wieder?
Gott, das ist bleibt ja nicht aus. Deshalb finde ich Weihnachten auf jeden Fall immer eine gute Zeit.
Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Part.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort.
Hast du gut gemacht.
Stricher-Spirit.
Und ich überlasse dir auch das Schlusswort allgemein heute, weil du hast was mitgebracht.
Ja, ich habe ein schönes Schlusswort, weil es geht ja auch immer irgendwie so ein bisschen darum, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann Cartoonisten ausgehen, also dass dann da vielleicht nochmal so ein Aufruf startet. Werdet Cartoonist.
Cartoonistin.
Und Cartoonistin.
Vor allen Dingen,
ja. Und vor allen Dingen das, weil es dann... Schöner Beruf. Und ich habe aber ein Stricher-Spirit, die Weisheit der Woche, gefunden von Gary Larson, was so ein bisschen konträr ist zu dem, was ich gerade gesagt habe. Denn Gary Larson hat mal gesagt, am Karrieretag in der Highschool läuft man nicht herum und sucht nach dem Cartoon-Typen. Hm. Auf Wiederhören.